Welch ein Freund ist unser Jesus. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Von diesem Freund wollen wir heute Abend noch viel, viel mehr hören. Mein Thema ist heute, zerstöre nicht deine Seele. Heute wollen wir uns mit der Seele beschäftigen, wie wichtig die Seele ist. Es geht um deine Seele. Die Seele kann man nicht messen, kann man nicht sagen, wo die Seele genau ist. Ist sie im Bauch, ist sie im Herzen, ist sie im Kopf oder wo ist die Seele, diese Persönlichkeit, dieses Ich, diese Seele, das, was Gott uns gegeben hat. Und darüber wollen wir uns sprechen und unterhalten und vom Wort Gottes einige Antworten bekommen. Ich möchte dich herzlich einladen für morgen früh um 10 Uhr. Da habe ich das Thema, erinnere dich an Gott. Du musst nur einen Namen aufrufen, du musst einen Namen aussprechen. Die Juden sagen, wenn zwei Juden sich über Gott unterhalten, ist er mitten unter ihnen. Also du musst nur über Gott sprechen und er ist da. Erinnere dich an Gott und rufe Gott in deine Erinnerung. Und wie wichtig die Erinnerung ist, sich zu erinnern, diese Urerinnerung, die in uns allen drinsteckt, von irgendwo vom Anfang an, du weißt genau, es muss einen Gott geben. Das kann alles nicht durch Zufall entstanden sein. Oder wer hat den Urknall verursacht? Irgendjemand muss es gewesen sein. So, deshalb, wie wichtig Gott ist, und deshalb wollen wir über Gott uns sprechen. Erinnere dich über Gott. Dann am Mittwoch sind wir schon mitten im Krieg. Wenn ich die Bilder von Oslo sehe und Norwegen, denke ich, wir sind schon mitten im Krieg. So alles so zertrümmert, alles in Schutt und Asche zum Teil und so mittendrin in so Urlaubszeit an einem Feierabend, da geht die Bombe hoch. Sind wir schon mitten im Krieg? Am Freitag wird das Thema sein, wie wird man ein Heiliger? Wenn das dich interessiert, also bist herzlich eingeladen. Wie wird man ein Heiliger? Nicht indem man fromme Klamotten trägt, nicht nur indem man in ein Kloster geht, nicht indem man so einen Nimbus hat, so einen Heiligenschein. Nein, wie wird man ein Heiliger? Heilige sieht man gar nicht, aber die sind heilig. Gott kennt sie, nur Gott kennt die Heiligen. Also er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Die Heiligkeit Gottes oder unsere Heiligkeit wird an Gott gemessen. Dann geht's ja weiter. Am Samstag haben wir das Thema Fliegen. Es ist Zeit, fliegen zu lernen, geistlich natürlich gesprochen. Dass du Sachen überfliegst, dass du dich nicht festkrallst und sagst, das ist so wichtig und dann ein Drama, eine Tragödie draus machst, fliegen lernen. Und dann am Sonntag, nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, lass Gott für dich arbeiten. Du musst nicht alles machen. Und du musst nicht Mutter Teresa und Mutter Maria sein. Lass Gott für dich arbeiten. Übergib Gott deine Probleme, deine Sorgen. Der Herr Jesus sagt, alle, oder die Bibel sagt, Petrus schreibt im ersten Brief, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Lass Gott für dich sorgen. Natürlich, du kannst auch sorgen, wenn du willst, aber der platzt der Kopf nachher am Schluss. So, und dann abends, nächste Woche, Sonntag, haben wir dann Gemeindebibelschule und da wird der zweite Petrusbrief ausgegeben. Wir sind ja fleißig im Bibelstudium. Ich hoffe, dass ihr alle sehr weit vorangeschritten seid und schon fast alle Fragen beantwortet habt. Was, ihr schüttelt mit dem Kopf? Ihr solltet es machen. Ist so wichtig. Ich arbeite. Ich muss auf dem Laufenden sein. Ihr solltet auch wenigstens ein bisschen auf dem Laufenden sein. Okay, aber es ist wichtig, dass wir unsere Bibel sehr gut kennen, dass wir in der Bibel zu Hause sind. Es ist so wichtig, die Bibel zu kennen. Sonst kommen so viele falsche Irrlehren, Ansichten, Meinungen. Und ich dachte, nein, du musst mit dem Wort Gottes denken. Was sagt das Wort Gottes darüber? So, zerstöre nicht deine Seele. Der Anschlag in Oslo zeigt uns, wie schnell so ein Menschenleben ausgelöscht werden kann. Und die Dinge, die dort passieren, da fragt man sich, warum soll das passieren oder warum ist das alles passiert? Gerade in Oslo, wo der Friedensnobelpreis ausgegeben wird und so weiter, gerade in dieser Stadt passiert so etwas Schreckliches. Jemand sagte, in der Politik geschieht nichts zufällig. In der Politik geschieht nichts zufällig. Merkt ihr das? Nur denkt drüber nach. Wenn etwas zufällig geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war. Das war also der Anschlag auf die Welt, auf dem World Trade Center oder viele andere Anschläge, dass es so geplant war. Also du weißt gar nicht, wer ist die Drahtzieher, die dahinter stehen. Und du musst auch, und das ist jetzt auch mein Einstieg zu meinem Thema, du musst wissen, wer hinter dir steht. Wer der Drahtzieher ist, der dir immer so ein Bein stellt, der dich zu Fall bringen möchte, der dich ruinieren möchte, der dich schlecht macht, der dich madig macht, der dich verleumdet. Was weiß ich alles. Wer ist es? Der möchte, dass du auf alle vier krabbelst, nicht vorwärts kommst. Der Teufel arbeitet auf Hochtouren, um einfach dich in den Abgrund zu stürzen, dich zu ruinieren, dich fertig zu machen. Er macht, was er nur machen kann, um einfach dir den Glauben zu nehmen. Ungerechtigkeit und Liebe, Ungerechtigkeit nimmt ihn auf diese Welt und Liebe erkaltet und so weiter. Und wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Also passt auf deine Seele auf. Wir leben in einer antichristlichen Welt. Die neue Weltordnung, auf der geht man mit Tempo drauf zu und alles dient einem. Wir haben Euro, bald gibt es die ganze Weltwährung, vielleicht Dollar, Euro und Rubel, alles zusammen in einem Pott. Der Antichrist handelt mit Seelen. Offenbarung 18, Vers 13 und 14. Das ist sein Geschäft. Also der zielt auf die Seele ab. Und in der Endzeit heißt es, und die Kaufleute, sie handelten mit Seelen. Also mit Seelen wird gehandelt. Die Seele wird manipuliert, man vergreift sich an die Seele, man versucht die Seelen der Menschen zu manipulieren. Wer die Seele hat, dem gehört der Mensch. Und dir soll es so gehen, schreibt der Apostel Johannes in seinem dritten Brief, Vers 2, dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Geht es deiner Seele schlecht? Geht es dir ganz deinem Körper schlecht? Geht es deinen Finanzen schlecht? Geht es deinem Gefühl schlecht? Geht es in deiner Umgebung fühlst du dich schlecht? Der Teufel arbeitet mit Seelenmassage. Das sind die Kaufleute und die Kaufleute, die Banker heute und so weiter, die sind es, die versuchen, Seelen zu kaufen. Seelen versucht man zu kaufen. Weißt du, so viele Menschen sind gekauft. Man hat sie eingeschüchtert, Angst bereitet, aus Angst schließt man Haufen Versicherungen ab, die man gar nicht braucht und von denen hat man gar nichts am Schluss. So. Der Teufel will deine Seele heilen, obwohl er sie zuerst mal durcheinander bringt und dann sagt er, ich schaffe Ordnung, ich bin der neue Mann, der starke Mann und ich will deine Seele beruhigen, obwohl die selber, die Mächtigen keinen Frieden selbst haben. Und letztendlich die Seele, wir haben diese Tage auch gestern gehabt, lebst du unter der Bestimmung Gottes und der Teufel versucht den Tempel Gottes zu verderben, das ist deine Seele. Er setzt sich in den Tempel, das ist deine Seele. Und dein Herz ist der Tempel Gottes. Heute, also pass auf deine Seele, dass deine Seele nicht zerstört wird, weder durch dich, noch durch andere, oder durch irgendwelche Mächte oder Geister. Die ganze Hölle, die ganze Unterwelt zieht alle Register und versucht, deine Seele zu zerstören. Aber Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde, meine Kirche, die Seelen der Gläubigen nicht zerstören. Sie wollen deine Seele verletzen, die den Seelenfrieden nehmen. Und wie schnell ist der Seelenfriede genommen? Man muss nur etwas Schreckliches über dich sagen oder etwas Negatives. Der Teufel versucht, die Seelen oder an den Seelen sich zu vergreifen. In der Geschichte vom Hiob, Kapitel 1, da geht der Teufel in der Gemeinde, in der Versammlung der Kinder Gottes und dann fragt Gott, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Und wie geht's ihm? Was kannst du berichten? Was für einen Report bringst du von meinem Knecht Hiob? Och, sagt der Teufel. Und das ist der Ankläger der Brüder. Und weißt du, wie raffiniert er kommt, so ein Schleimer? Und dann sagt er, ja, weißt du, den, der kann dich loben und preisen. Nimm ihn mal weg, Geld und Gut und Kind und Weib und alles miteinander. Nimm ihn mal weg und dann wirst du sehen, da sagt er im Angesicht ab. Und dann ist es so wichtig, dass du weißt, wer hat dem Hiob das genommen? Wer hat den Hiob zerstört? Wer hat den Hiob fertig gemacht? Der Teufel, nicht der liebe Gott. So, und dann sagt der Herr, und jetzt mach du mit dem Hiob, was du willst. Du bist ja der Herr dieser Welt. Dir gehört das Materielle, mit dem darfst du arbeiten. Aber, mein Freund, taste seine Seele nicht an. Deine Seele darf der Teufel nicht anlassen, selbst wenn er es so gerne möchte und brennt. Der Teufel darf deine Seele nicht antasten, aber er versucht alles Mögliche, um durch Äußerlichkeiten deine Seele fix und fertig zu machen. Und wie viele Menschen sind durch Äußerlichkeiten, durch finanzielle Nöte, durch Erschütterungen, durch Beziehungsnöte, durch irgendwelche anderen Nöte, wie sind die schon fertig gemacht? Ach, sag doch am liebsten deinem Gott ab, das hat doch sowieso alles keinen Wert. Und da geht's um Gott. Deine Seele kommt von Gott. Und deine Seele geht zu Gott, wenn du stirbst. Und in der Bibel heißt es, als der Gott den Menschen geschaffen hat, da war er sowieso nur ein Säugetier, ein Klotz aus Lehm fabriziert, also hat alles wie alle anderen Tiere auch. Aber ihm fehlte etwas, ihm fehlte die Seele, diese Persönlichkeit. Und erst als Gott ihn anhauchte, wurde der Mensch eine lebendige Seele. So steht es in der Bibel. Und er wurde eine Persönlichkeit. Und deshalb Seele und Persönlichkeit, ich, nicht das Ego, sondern dieses Ich. Dieses Ich-Bewusstsein, Unterbewusstsein und so weiter, was so alles ist, das macht die Seele aus. Man kann die Seele nicht genau definieren, weil es göttlich ist. Und Gott kannst du nicht definieren und deshalb kannst du auch die Seele nicht definieren. Aber wir haben das. Und deshalb sagt Jesus einmal, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele. Du kannst alles haben und kannst trotzdem Schaden an deiner Seele nehmen. Deine Seele wird durch die Güter dieser Welt ruiniert, zerstört, also zerstöre deine Seele nicht und nimm Schaden an seiner Seele. Und der Teufel passt also gut auf, entweder wenn er versucht, dich durch Armut und Mangel und Not fertig zu machen oder durch Wohlstand. Und ich habe schon festgestellt, also durch Armut probiert das nicht mehr, weil es nicht mehr klappt so immer, aber der versucht mit Wohlstand. Weißt du, du hast alles. Du hast Medizin, du hast die Technik, du hast Geld, du hast Wohlstand, du hast Bequemlichkeit. Warum brauche ich Gott noch? Wenn ich Probleme habe, gehe ich zum Rechtsanwalt. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt oder ins Krankenhaus und so weiter. Der Teufel versucht, Gott für alles zu ersetzen in unserer modernen Gesellschaft. Gott wird ersetzt. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Deine Seele kann verderben, und zwar durch die Meldungen, Ereignisse in dieser Welt, durch Horrormeldungen. Du musst nur eine Horrormeldung hören. Da ist ein Autounfall und irgendjemand von deiner Familie ist dort verwickelt und so weiter. Dann bist du aus der Fassung, denkst die ganze Zeit, oh, hoffentlich haben die das überlebt, hoffentlich wird alles gut werden. Du machst dir Sorgen und Gedanken, anstatt dass du als Kind Gottes ruhst in Gott und sagst, ich habe alles Gott abgegeben. In der Bibel, Matthäus 24, heißt es, sie werden Kriege und Kriegsgeschreie hören. Albträume oder dann, dass Leute komische Stimmen haben. Auch das kann die Seele durcheinander bringen und verwirren. War das Gott und war das der Teufel? Wer war das jetzt genau, der zu mir gesprochen hat? Und oft, der Teufel, der stellt sich als Engel des Lichts und kommt zu den Leuten so ganz fromm und erzählt, so wie bei der Eva in der Bibel, erzählt und so weiter. Du kannst so auf so vielen Wegen, verschiedenen Wegen Schaden an die Seele nehmen, durch Sorgen, durch Panik. Weißt du, die Seele ist sehr sensibel, so, die fühlt alles gleich. Man nimmt alles zu Herzen. Dann gibt es noch die anderen Sachen, auf dem Okkulten, Wahrsagerei, falsche Weissagungen, Irrlehren, Sekten. Auch das schadet der Seele, dass man durch so einen Guru, Seelenführer, verführt wird und irgendwo hingebracht wird, wo man gar nicht hin möchte, in irgendwelche Kulte oder, ja, Praktiken, Einweihungen, Rituale. Deine Seele ist eine Gabe Gottes. Gott gab dir eine Seele. Und für die Seele bist du verantwortlich. Zerstöre deine Seele nicht, ist mein Thema. Deine Seele sollte unter dem Altar Gottes liegen. Offenbarung Kapitel 6, Vers 3, Vers 9. Die Seelen unter dem Altar, das ist sogar ein Siegel. Die Seelen unter dem Altar. Nicht nur auf dem Altar, sondern unter dem Altar. In der Bewahrung Gottes, unter dem Schutz Gottes. Da sollte deine Seele sein, bedeckt durch das Blut Jesu. Eines Tages wird Gott von dir deine Seele fordern und komm und gib mir deine Seele. Was wird es sein, was du bereitet hast, für das du gearbeitet hast? Denk an diesen reichen Kornbauer. Deine Seele ist kostbar, unbezahlbar. Und sie ist mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Unbezahlbar ist deine Seele. Deshalb, du solltest dich mit deiner Seele viel intensiver beschäftigen. Für deinen Körper tust du unheimlich viel. Putzt dreimal am Tag die Zähne, wäschst zehnmal die Hände oder was weiß ich, duschst dich, cremst dich, ölst dich, frisierst dich. Du machst alles möglich für deinen Körper. Aber was tust du für deine Seele? Wie viel Zeit nimmst du für deine Seele? Die Seele verkümmert unter Umständen. Und die Seele braucht Nahrung, so wie der Körper. Vielleicht noch viel mehr Nahrung. Und du wunderst dich, bei mir klappt's vorne und hinten nicht, warum die Seele ist unterernährt. Die Seele braucht etwas, was aus der Ewigkeit kommt. Und nur das befriedigt die Seele. Es muss von Gott was kommen. Und was kommt von Gott zu deiner Seele rüber? Natürlich Nahrungsmittel. Wir essen Bio, Demeter und weiß ich sonst noch, aus welche Produktion. Aber was isst du von Gott? Frisches Brot und frisches Manna, frisches Wasser, bereitet von Engeln, direkt die vom Himmel kommen. Isst du das auch? Nährst du deine Seele? Und wir sehen also, der Elia, der aus der Höhle rauskam, viele sitzen in der Höhle, verkriechen sich, leiden unter Depression. Und Gott sagt, komm raus aus deiner Höhle, draußen vor der Höhle ist Speise für dich, stärke dich. Und dann geht dieser Elia in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte, dann leistet er was. Du bist nicht leistungsfähig und du wunderst dich, warum bin ich nicht so leistungsfähig, warum vollbringe ich nichts? Warum fange ich schon morgens, bevor ich aufstehe, dass ich gar keine Lust zum Leben habe? Deine Lebenslust hängt sehr stark von der Seele ab und du solltest deine Seele ein bisschen besser füttern, besser ernähren. und zwar mit Engelspeise. Nicht mit normales Brot und Kuchen und Leckerbissen. Nein, die Seele braucht ganz andere Leckerbissen. Es braucht Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Das sind diese Krümel, wovon deine Seele lebt. So, du bist für deine Seele verantwortlich. Wenn du weiterleben willst, dann achte auf deine Seele, deinen Seelenzustand. Weißt du, wir sprechen von Seelsorge und Seelsorge. Wir denken, andere Leute müssen sich um meine Seele sorgen. Nein, in erster Linie musst du dich selbst um deine Seele sorgen. Du bist verantwortlich, wie es deiner Seele geht. Nicht der Seelsorger oder Lebensberater oder Lebenshilfe. Überlass deine Seele niemand anderen und schon gar nicht dem Teufel. Und schon nicht irgendwelchen Geistern, wo du einfach eine Fragezeichen hast. Wache du über deine Seele, was auf dich zukommt, was von dir weggeht. Lass dich von niemandem verführen. Die Bibel sagt, halte, was du hast, was du schon erreicht hast. Pass also sehr gut auf deine Seele, dass niemand deine Seele vergiftet. Wie schnell ist man vergiftet? Und ohne, dass man es groß merkt. Ich komme nachher auf diese Punkte zu sprechen. Ohne der Seele, wenn du die Seele nicht hättest jetzt mal, denk drüber nach, ich habe keine Seele. Weißt du, was du ohne Seele wärst? Ein Roboter. Oder ein Computer. Oder, ja, man kann alles mit dir machen, aber du kannst nichts machen von dir aus. Du hast kein Innenleben. Ein Computer hat nicht kein Innenleben, hat eine Festplatte. Aber die muss gespeichert werden. Ein Roboter wird ferngelenkt und gesteuert. Eine Seele kann von sich aus was machen, kann Entscheidungen treffen, ja und nein. Und der Teufel will unbedingt die Stelle haben, wo die Seele ist. Deine Seele beeinflussen. Und deshalb ist so wichtig, du sollst richtig gepolt sein. Richtige Impulse haben, von oben. Du sollst in die richtige Richtung gehen. Und richtige Gedanken haben. Nicht nur, dass du denkst. Weißt du, das indogermanische Wort für Mensch heißt Menesco, der Denkende. Aber leider Gottes denken so viele Menschen so wenig. So viel wie gar nichts manchmal. Leben blind in den Tag hinein. Nee, sie nehmen die Stunden, wie sie kommen. Du solltest also mit der Seele mehr zusammenarbeiten. Und der Mensch besteht aus Seele, Geist und Leib. Diese Trinität, das ist etwas Göttliches. Und Gott hat die Seele dir gegeben und die Seele wird eines Tages den Körper verlassen, der Geist und all das, was du hier produziert hast und geschaffen hast, das bleibt hier. Der Körper bleibt hier, aber die Seele geht zu Gott. Und hat sie eine Heimat dort in der Höhe bei Gott. Du sollst also wissen, dass nicht nur deine Augen und Ohren und deine Sinne dich ausmachen, sondern deine Seele erst richtig ausmacht. Der hat eine starke Seele. Der hat eine gute Seele. Und wir reden so, also wir wissen, was Seele ist. Eine Seele, die durchhält. Aber bei vielen ist die Seele blockiert und gelähmt. Bei vielen Leuten werden die Augen sogar gehalten, dass sie gar nichts merken, was in ihrer Umgebung passiert. Deine Blockaden, die sind um deine Seele herum. Deine Seele wird belagert von Feinden, Parasiten. Der Teufel versucht, dass, wenn du schon nicht auf ihn reinfällst, versucht er alles Göttliche von dir fernzuhalten. Der versucht dich vom Gottesdienst fernzuhalten. Der versucht dich vom Gebet fernzuhalten. Der versucht dich von der Andacht fernzuhalten. Du hast für alles Zeit, bloß nicht für deine Seele. Deine Seele wird verkümmert, wird vernachlässigt und so weiter. Aber die Seele schreit. Der David sagt in einem Gebet einmal in einer seiner Psalmen, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele nach dir. So tierisch, wie der Hirsch schreit nach dem Wasser, so tierisch, so schrei ich nach Gott. Hast du auch so tierisches Verlangen nach Gott? Weißt du, was so tierisches Verlangen ist? Das Tier kümmert sich nicht links und rechts, was da passiert. Er schreit Wasser, 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 Wasser. Wie der Hirsch schreit nach Wasser. Und du denkst, du müsstest auch so wie ein Hirsch blöken. Nein, du musst so tierisch, so hinter Gott her sein und sehnsüchtig sein, so verlangen, so hungrig. In der Seligpreisung heißt es, selig sind die, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die werden Gerechtigkeit erlangen. Verlangen muss da sein. Tierisches Verlangen nach Gott. Kannst du das vorstellen? Gemeinde, wir dürfen nicht nur, naja, wir wollen mal sehen, was heute passiert. Nein, wir sollen richtig tierisch nach Gott schreien. Wir haben diese Soldaten, die 300, die der Gideon ausgewählt hat, als die Streiter für seine Armee, die siegreich waren, Zuerst hat er gesagt, wer blöde ist und wer verheiratet ist, der soll nach Hause gehen. Oder frisch geheiratet hat, der soll nach Hause gehen. Der taugt nichts für den Krieg. Und da sind schon ein paar Tausend nach Hause gegangen von den über 30.000. Und am Schluss blieben nur 300 übrig. Und das Kriterium war, er musste am Wasser, am Bach dort sein und beobachten, wie die Leute trinken. Und die leckten das Wasser wie Hunde, tierisch leckten sie das Wasser. Und dann hat Gott gesagt, das sind die Menschen, die so sich hineinstürzen, die sich nicht auf sich keine großen Wert legen, die sagen, Hauptsache ich gewinne Gott, Hauptsache ich bekomme das Leben. Und die so tierisch das Wasser leckten, die wurden auserwählt als die streitbare Armee des Gideons. Deine Blockaden und so weiter, alles was in deinem Leben ist, ist, weil du verlangst nicht nach Gott. Naja, wir sind christlich, ich bin getauft, gefirmt, glorifiziert und verblommt. Das reicht mir schon, bin schon in der Gemeinde, komme jeden Sonntag zur Kirche, das reicht mir. Nein, deine Seele braucht viel mehr. Deine Seele braucht von Montag bis Sonntagabend was. Speise, und zwar kräftige Speise, Vollkornspeise. Nicht nur so abgestandenes Essen oder Büchsenessen oder schon Datum verfallen. Du brauchst Speise, die direkt frisch vom Thron Gottes kommt. Deine Seele wird so oft getäuscht. Und das ist immer das große Problem. Die Seele, weißt du, wir Menschen sind so leichtfertig. Ach, das klingt biblisch, das ist religiös, das ist charismatisch, das ist pfingstlich sogar, oder das ist kirchlich. Aber du täuschst dich. Prüfe die Geister. Die Bibel sagt, dass wir die Geister prüfen müssen. Der Teufel täuscht die Menschen mit der Bibel. Oder mit irgendwelchen Geistern, Stimmen, Eingebungen, Offenbarungen, Wundern. Denk nur an Simon den Zauberer in der Apostelgeschichte. Er hat das ganze samaritische Volk verzaubert und die sagten, das ist die große Kraft Gottes. Das waren doch Zauberer war das. Und wie schnell lassen sich Menschen, vor allem Mischlinge, wie die Samariter, die verzaubern. Der Teufel, der täuscht mit falschen Zeichen, Signalen, lockt so wie ein Pirat. Und du denkst, das ist der Leuchtturm und der Hafen und da fährst du im falschen Hafen den Piraten in den Arm. Deine Seele, und jetzt komme ich zu einem Punkt, zerstöre nicht deine Seele. Deine Seele kann durch Täuschungen zerstört werden. Durch Täuschungen. Weißt du, es klingt gut, aber es ist schlecht. Das, was angeboten wird oft. Klingt wahr, aber es ist verlogen. Es klingt so göttlich, aber es ist teuflisch. Denk an Jesus, als der Teufel zu Jesus kam und der versucht sogar Jesus zu bluffen. Du bist doch Meister, du bist doch der Herr. Sprich nur ein Wort. Und dann in der Diskussion sagte, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Du siehst also, gebrauche deine Macht. Und es geht so schnell, bist du dem Teufel auf den Leim gegangen. Gebrauche deine Macht, gebrauche deine Gebetskraft, gebrauche deinen Geist, gebrauche deinen Glauben, gebrauche deine Stimme. Gott muss uns den Auftrag geben. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Stell dir mal vor, der Herr Jesus hätte zu den Steinen gesagt, wenigstens zu einem Stein, muss nicht zu allen Steinen gesagt haben, aber zu einem Stein, werd mal Brot, hab heute Hunger. Das Wunder wäre passiert. Aber der Teufel hätte gewonnen bei Jesus. Und wie oft gewinnt der Teufel bei Christen? Glaub's gar nicht. Der triumphiert und lacht sich eins, jetzt ist es wieder reingefallen. Und wie oft fallen wir auf seine Täuschung herein? Zerstöre nicht deine Seele. Weißt du, es klingt göttlich, aber das ist alles teuflisch oft. Du musst wissen, wer ist der Urheber, wer ist der Autor der Sache? Von wem kommt es, der Auftrag, der Befehl, was ich tun und nicht tun soll? Weißt du, es klingt biblisch, aber es ist antigöttlich. Was der Teufel oft uns erzählt, klingt christlich, aber es ist antichristlich. Es klingt so geistlich, aber letztendlich, wenn du genau hinguckst, hinter der Kulisse schaust, den Vorhang auf Seite tust, so ungeistlich und unlogisch zum großen Teil. Der Klang macht es nicht. Der Inhalt ist es, was den Unterschied ausmacht. Wer steckt dahinter? Die Bibel sagt also, glaubt nicht einem jeglichen Geist. Zerstöre deine Seele nicht, indem du überall hinterher rennst und sagst, ja, vielleicht hat der eine Wahrheit, vielleicht hat der was zu sagen. Nein, dir hat Gott allein was zu sagen und nicht Hinz und Kunz und Müller und Meier. Und Jesus sagt, in der letzten Zeit werden so viele falsche Christus aufstehen, so viele falsche Propheten aufstehen und die Leute werden sagen, hier ist Christus, da ist Christus und dort. Und er sagt ganz klar, geht nicht hin. Geht nicht hin. Verstehst du, was es ist? Geht nicht hin. Du musst nicht überall hinrennen. Eigentlich, weißt du, was du eigentlich tun sollst, wenn du was Gutes für deine Seele tun möchtest, geh in die Kammer, schließ die Tür zu und rede mit dem Vater im Himmel. Suche einen Platz, wo du ganz allein sein kannst. Gott redet zu dir, wenn du allein bist. Mit deiner Seele. Deine Seele ist etwas Geheimnisvolles. Etwas Großartiges. Glaub nicht jedem Prediger. Glaub nicht jeder Offenbarung. Glaub nicht jeder Inspiration. Und glaub nicht gleich alles, was du hörst. Das musst du mal prüfen. Durch die Siebe gehen lassen. Und dann, wenn es wirklich dann von Gott war, dann wird es kommen, wie es kommen sollte. Und glaub nicht alles, was man dir verspricht. Und deine Seele ist nachher enttäuscht. Ich habe geglaubt, ich habe gehofft, ich habe erwartet. Und es ist genau das Gegenteil gekommen. Es gibt so viele getäuschte und enttäuschte Christen, weil sie dann auf Lügen hereingefallen sind. Man hat ihnen was vorgemacht. Deine Seele wird erschüttert sein, wenn du jedermann glaubst. Weißt du, viele Christen haben Verdauungsstörungen, auch wenn sie die Bibel lesen. Auch das sollten sie wirklich prüfen. Prüfen, ist das Gottes Wort gerade für mich heute in dieser Situation, für mein Problem? Weißt du, die Bibel ist das Wort Gottes. Ich kann mit der Bibel dich zum Selbstmord hinführen und kann dich mit der Bibel ja zum Herrn in die Heiligung führen. Und du brauchst das Rema, das inspirierte Wort Gottes für die Situation. Und deshalb rede, Herr. Weißt du, du hörst, du liest die Bibel und da denkst, das hat der Herr geredet. Also da hat der Herr mir was offenbart. Und jetzt musst du prüfen, ist die Offenbarung echt auch? Der Teufel kommt nämlich, als er Jesus versucht hat, dreimal mit der Bibel in der Hand. Er ist ein Theologe, der kennt seine Bibel besser wie wir alle zusammen. Und er sagt, guck mal, er steht geschrieben, steht nicht geschrieben, er wird dich auf Händen tragen, du wirst nicht mal an einen Stein stoßen, Psalm 91. Steht drin. Und der Herr lässt sich nicht auf die Diskussion ein. Und dann sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du musst die Bibel im Kontext, im Zusammenhang lesen. Und dann ist es richtig. Und deshalb machen wir Bibelschule. Deshalb machen wir, dass wir die Bibel studieren, dass wir nicht nur einen Bibelvers nehmen und nicht nur, was der gesagt hat, eine Sache von Gott muss durch drei oder zwei oder drei Zeugen belegt werden. Da musste Petrus was sagen, da muss David was sagen, da muss Jesus was sagen, da musste irgendeiner Propheten was sagen. Und muss bestätigt werden. Wenn es nur einer was sagt, wenn es nur einen Bibelvers in der Bibel gibt, und es gibt manche, für manche Sachen, die Christen tun, nur eine einzige Bibelstelle. Und dann hängen sie sich drauf an und sagen, das muss ich. Das steht in der Bibel. Es muss belegt werden. Begründet werden. Und manchmal gibt es 1000 Bibelstellen und wir tun es trotzdem nicht. Ich denke nur Beschneidung oder der Sabbat oder sonst was, all diese Punkte, weil die Zeit abgelaufen ist. Wir müssen die Bibel richtig teilen und richtig verstehen. Einiges ist für die Juden gesagt worden, als sie ausgezogen sind. Und das, einiges wurde ihnen in der Wüste gegeben. Einiges gab es nur für das Land Kanaan. Und manche Sachen gelten nur in Israel, in Kanaan, also Palästina. Und manches ist im Neuen Testament für die Gemeinde und manches ist für die alttestamentliche Gemeinde. Manches ist für die Zukunft, das wird noch kommen. Du kannst nicht alles durcheinander mixen und kannst alles durcheinander bringen. Du kannst doch natürlich 2000 Jahre warten, bis das jetzt sich erfüllt. Deshalb, das Wort Gottes muss verstanden werden. Und deine Seele nimmt Schaden, wird an Gott enttäuscht durch Missverständnisse. Missverständnisse bringen deine Seele so konfus und so durcheinander. Ich dachte, und die Juden haben immer gedacht, sie dachten, der Messias wird kommen und der Messias wird Israel von den Römern befreien und er hat nichts getan. Im Gegenteil, er ließ sich kreuzigen. Und wir dachten, wir müssen unser Denken nach der Bibel orientieren und nicht nur, wie wir gerne hätten. Also viele legen die Bibel so aus, wie sie gerne hätten. Und genau, ich hätte gerne 1 Million Euro auf dem Konto. Und ich hätte gerne das und ich hätte gerne dies und gerne jenes. Aber ich habe nicht alles, was ich brauche. Ja, freilich muss ich sparen, dann komme ich auch vielleicht dorthin. Aber, wie gesagt, und sie hätten gerne so und so und so gehabt. Nein, wir müssen uns nach Gott orientieren. Die Seele schreit nach Gott, wie der Hirsch nach Wasser. So, glaub nicht alles. Versteh nicht alles, was du glaubst, dass du es verstehst. Oder auch die ganze prophetische Auslegung über die Endzeit. Weißt du, da hat man gesagt, die Russen werden da über den Rhein kommen und so weiter. Die Russen sind bis heute noch nicht gekommen. Und die werden auch nicht kommen. Die haben dort nichts verloren. Oder man hat auch ausgerechnet, die Juden, die aus dem Norden kommen, werden nach Israel, die werden über die DDR kommen, über Deutschland kommen. Dann haben sie Scheunen oder Lagerhäuser sich gekauft, Lebensmittel sich angeheuert und so weiter. Das ist alles verschimmelt und verfault. Das hat Gott nie gesagt, das hat jemand nur gedacht. Und ich werde mein Volk von Norden holen und dann legt man aus, das ist jetzt für heute und jetzt und hier. Nein. Und ich kenne Christen, die sind erschüttert, die sagen, ich glaube überhaupt nichts mehr. Und das ist genau, was der Teufel erreichen möchte. Der Teufel möchte erreichen, dass du überhaupt nichts mehr glaubst. Der führt dich so in die Irre, enttäuscht dich so bitter, dass du sagst, ich habe die Schnauze voll. Komm, redet nicht, ich will gar nichts von dem Zeugs mehr wissen. Fromme Verdauungsstörungen. Du dachtest, aber du hast das nicht geprüft und du hast keinen Beweis und du hast nicht das Zeugnis des Heiligen Geistes. Weißt du, vielleicht, oft werden wir gehen in die Irre, weil wir auf die Warnungen Gottes nicht hören. Auch das gehört dazu. Gott warnt uns und sagt, nee. Oder die Warnungen in den Wind geschlagen. Oder dann sagst du, warnen, das ist ungeistlich, wir müssen einfach drauf los, gehen fünften Gang oder sechsten Gang reinlegen und dann Volldampf, Vollgas voraus. Du hast gedacht und du bildest dich irgendwas ein in deinem Leben, jetzt das ist es. Nein, lass Gott dein Leben kreieren. Er ist der Schöpfer, wie ist denn der Ton? Er ist, der uns formt. Er ist, was uns Inhalt gibt. Weißt du, der Herr ist es, der unser Leben gestaltet. Und Gott fügt die Dinge eins zum anderen, ein Puzzle zum anderen. Du warst vielleicht sogar böse auf Menschen, die dich gewarnt haben irgendwo. Ich denke nur an Paulus, der sitzt im Schiff als Gefangener, der sagt, Kapitän, ich denke, wir sollten jetzt nicht lieber wegfahren, es kommen die Herbststürme. Und wer mal am Mittelmeer war im Herbst, da sind ganz manchmal ganz bittere, harte Stürme. Wir sollten lieber zu Hause bleiben und lieber im Frühjahr fahren. Aber unser Kapitän, ich muss nach Rom, ich habe hier einen Gefangenen, ich werde meinen Fall erledigen, ich kenne mich auf dem See aus. Aber weißt du, der Paulus spürte innerlich, das wird nicht gut gehen, wenn wir jetzt losfahren. Aber naja, bitte, ich bin kein Kapitän. Und dann, das Schiff ist verloren gewesen. Die haben Schiffbruch erlitten. Und so viele erleiden Schiffbruch, weil sie nicht auf die Signale Gottes achten. Aber das Schöne dabei ist, wir werden gerettet wie ein Brand aus dem Feuer, auch wenn wir manchmal Dummheiten machen. Da will ich auch tröstlich sein, weil ich im Heiligen Geist predige oder durch den Heiligen Geist predige. Auch wenn wir Fehler machen, das Schiff geht kaputt. Die Gemeinde geht kaputt, oder das Haus geht kaputt, die Arbeitsstelle geht kaputt, vieles geht kaputt, der Körper geht kaputt, aber die Seele wird gerettet werden. So, alle, die mit dir mitfahren, Paulus, die werden gerettet werden, 276 Seelen. So, also das, Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu retten. Ich meine das Materielle, die Politik und den Staat und den Tempel und die Synagoge und das Judentum. Jesus ist gekommen, die Seelen zu retten. Und das verkennen viele. Die denken, er ist Israel gekommen zu retten. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Überhaupt nicht. Gar nicht. Kein Interesse. Der hätte schon längst aufrichten können, wenn er wollte. Aber er ist nicht deshalb gekommen. Oder wann bringst du Germanien wieder? Oder Europa? Oder Russland? Kein Interesse. Gott ist nicht interessiert an die Politik, an diese Welt. Gott ist interessiert an seinem Reich. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und es geht um die Seele. Alles dreht sich um die Seele. Deshalb nimm die Seele sehr ernst. Weißt du, den Körper kann man versauen. Der Arzt kann so Arztfehler, medizinische Fehler begehen. Das ist okay. Vielleicht wächst der Finger mal nach. Oder der Blinddarm. Oder was auch. Aber wenn man an der Seele sich vergangen hat, wenn die Seele beschädigt ist, das hat auch, dann hast du für die Ewigkeit einen Knacks. Überleg einmal, wenn die Seele beschädigt ist, ramponiert ist, angekratzt. So, Gott warnt uns, wir sollten auf die Warnung hören, nicht stur sein, nicht nachher, wenn wir in der Patsche sind, lieber Gott, hol mich raus. Er macht es, weil er gnädig, gütig und barmherzig ist und langmütig und geduldig. Aber wir sollten nicht darauf anlegen und stur sein und so weiter. Zerstöre nicht deine Seele. Weißt du, ein guter Seelsorger, wenn du zu einem Seelsorger irgendwo gehst, sind Menschen, die selbst durch Tiefen gegangen sind, selbst durch Enttäuschung gegangen sind. Das sind gute Seelsorger. Und ein guter Seelsorger, der wird sagen, probier mal selber. Probier mal, bet mal selber, frag den Herrn selber. Du musst die Entscheidung treffen. Ich kann nicht für dich diese Entscheidung treffen. Da kann dir vielleicht empfehlen, ich habe das so und so gemacht. Und Menschen, die gescheitert sind, die Menschen, die mal gescheitert sind, die können andere beraten. Menschen, die nicht gescheitert sind, die haben keine Ahnung vom Leben. Die haben keine Ahnung vom Leben. Denk nur an Petrus. Zerstöre nicht deine Seele. Denk nur an Petrus. Der Herr hat ihm erlaubt, ihn, den Herrn dreimal zu verleugnen. Der Herr hat erlaubt, dass Petrus den Herrn dreimal verleugnet. Und in dem Zusammenhang der Verleugnungsgeschichte ist eine ganz interessante Passage. Und wenn du dich damals bekehrst, stärke deine Brüder. Also durch diese Verleugnung. Und wenn wir so den ersten Petrusbrief und jetzt den zweiten Petrusbrief auch durchnehmen in der Bibelschule, wir merken, da redet Tiefe. Da redet das Herz, nicht der Verstand. Mit dem Verstand kannst du vieles erklären, aber mit dem Herzen kannst du überhaupt nichts erklären. Da redet die Seele. Wenn du dich mal eins bekehrst, stärke deine Brüder. Und wie hat Petrus seine Brüder gestärkt? Lasst euch an der Gnade Gottes genügen. Seid dankbar. Werft eure Sorgen auf den Herrn. Und Petrus hat so viel Lehrgeld bezahlt in seinem Leben. Und ich bin so froh, dass wir Petrus haben. Stell dir mal vor, wir hätten Petrus nicht. Die halbe Bibel, das halbe Neue Testament wäre brach. Aber Herr, wenn du bist, heißt mich zu dir kommen, ruf mich. Ich will auch auf dem Wasser gehen, so wie du. Und dann geht er, Halleluja. So preist dem Herrn. Und sobald er so selbstsicher wird, pssst. Gluck, 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 gluck. Es ist erstaunlich, dass der Kerl nicht schwimmen konnte. Ja, und du siehst also, als er auf die Wellen sah. Und du siehst also, und das ist die Botschaft, die Petrus rüberbringt in seinen Briefen. Schaut auf den Herrn, Leute. Schaut auf den Herrn und schaut nicht auf die Wellen, schaut nicht auf die Widerwärtigkeiten, schaut nicht auf die Irrlehrer, schaut nicht auf das Große, was so alles kommt und nicht kommt. Gefallene Menschen sind Menschen, die es versagt haben. Und die dürfen dann die anderen stärken, die in der Wüste waren. Die dürfen dann andere führen. Der Moses, der war 40 Jahre in der Wüste und dann führte 40 Jahre Israel. Der kennt jeden Busch, jeden Stein, jeden Staubkorn kennt er da in der Wüste. Er kennt die Wüste, weil er dort 40 Jahre zugebracht hat. Und da, wo einer was sein Leben zubringt, wo er ausgehalten hat, muss vorstellen, was der Moses da in der Wüste aushalten muss. Da sitzt er da. Ich bin berufen doch. Ihr habt so eine große Berufung, Israel zu führen, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Und jetzt sitze ich da und hüte die Schafe. Kann mir was Blöderes passieren? Weißt du, und das ist, wie Gott Menschen leitet. Zerstöre nicht deine Seele. Versuch dich selbst nicht zu vergewaltigen. Wenn Gott dich in die Wüste schickt, bleib in der Wüste, bis er dich aus der Wüste rausholt. Und da sitzt er und sagt, Herr, also was Blöderes ist dir nicht eingefallen, mich hier zu verfrachten, mich hier abzusetzen, mich hier zu verstecken, bei den Schafen da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber er lernt die Wüste kennen, um später anderen Rat zu geben, wie er Manna findet und wie er das und wie er jenes entdeckt. Und dass er mit den Temperaturen und allem so zurechtkommt, die Führung Gottes. Moses hätte Israel nie führen können, hätte nicht die Weisheit Ägyptens und die Wüstenerfahrung gehabt. Und die Wüstenerfahrung, das war wichtig für Gott. Menschen, die aus der Wüste kommen, die können führen, die Dürreperioden durchgemacht haben, Notzeiten hinter sich haben, die Enttäuschungen hatten. Ich muss vorstellen, was für Selbstvorwürfe hat er sich da in der Wüste gemacht. Oh, hätte ich bloß den Mann nicht umgebracht und verscharrt. Verstehst, hätte ich bloß die Tat nie begangen. Du weißt, wir müssen zuerst mal unsere Schuldkomplexe verarbeiten. Und das gehört auch, zerstöre nicht deine Seele, arbeite deine Schuldkomplexe auf. Wir haben so viele Schuldkomplexe. Hätte ich bloß den oder die nicht geheiratet, hätte ich bloß nicht mich hier niedergelassen, hätte ich bloß nicht diese Firma angefangen, hätte ich bloß nicht die Gemeinde aufgesucht. Ja, hätte ich bloß nicht geglaubt, was die da gesagt haben. Und wir müssen zuerst mal diese Schuldkomplexe aufarbeiten. Gott lässt niemand laufen, die sich nicht abgeklärt haben. Wir brauchen die innere Abklärung. Und dann, wenn du das alles mal hinter dir hast, der Rat von solchen Leuten ist unbezahlbar. Die wissen, wo es lang geht. Jemand, der selbst nicht in der Wüste war, der wird nicht einmal über die Sanddüne rüber hinwegkommen. Der wird sich verlaufen und dann wird er nur noch im Kreis kreisen. Und solchen Menschen darfst du deine Seele nicht anvertrauen, die keine Wüstenerfahrungen haben. Menschen ohne Wüstenerfahrungen. So viele Menschen vertrauen also Deppen ihre Seele, ohne Lebenserfahrung, ohne göttliche Salbung, ohne Bewährung, so Newcomer, die ganz kommen, ja wir wissen, der Herr hat es uns gesagt. Weißt du, der Herr, wenn er es einem gesagt hat, das muss ich zuerst mal bewähren. Du musst das, was der Herr einem gesagt hat, auch wirklich bewähren. Salomo betet, lieber Gott, schenk mir Weisheit. Und er kriegt Weisheit. Immer wenn du bittest, du kriegst von Gott. Und aber gleich in dem nächsten Atemzug, der hat Amen gesagt, nächsten Morgen muss Gericht halten in seinem Büro. Und da kommen zwei Frauen, die bringen ein totes und ein lebendiges Kind. Und dann muss er ein Urteil fällen. Also, mein Kind, das ist mein Kind, dieses Lebendige. Alle wollten das lebendige Kind haben. Und dann sagt er ganz einfach, kein Problem. Und das ist die salomonische Weisheit. Wenn Gott dich segnet und begnadigt und berührt und beauftragt, dann musst du dich bewähren. Bewährung ist das der nächste Schritt. Und erst dann bist du der weiseste Mann oder die weiseste Frau im ganzen Land. Dann sagt er, bring mir mein Schwert und wir werden das Kind halbieren. Die kriegt die Hälfte und die andere Hälfte. Dann sagt die richtige Mutter, die wusste, dass es nicht ihr Kind ist oder dass es ihr Kind ist, lass die behalten. Es offenbart sich, weißt? Die Weisheit bringt es ans Licht und die Weisheit muss es zum Tragen kommen. Deine Kraft muss zum Tragen kommen. Was nützt es? Ich habe die Kraft, ich habe die Salbung des Heiligen Geistes empfangen. Ja, und dann läuft eine Maus über den Weg. Dann gehst gleich hoch, explodierst, schreist. Aber stell dir mal vor, der würde Löwe über den Weg laufen, was würde es da machen? Aber wir müssen uns bewähren in kleinen Dingen. Zerstöre nicht deine Seele und sag, ich habe schon alles. Und das ist ein ganz großes Problem bei Christen. Ich spreche ja zu Christen, zum großen Teil zu Christen heute jetzt, in diesem Moment. Aber ich bin gar satt, ich bedarf nichts, ich habe schon alles hinter mir. Vergiss es nicht. Du bist erst am Anfang. Du bist erst am Anfang. Du hast erst das kleine A, da kommt noch ein paar andere A's. Du musst nachher noch viel mehr durchnehmen. Wir sind erst am Anfang unseres Weges. Ich bin gar satt und bedarf nichts. Und dann sagt die Bibel, du weißt nicht, dass du bist nackt, bloß jämmerlich und elend. Hör mal, zerstöre nicht deine Seele. Es ist so wichtig, dass du deine Seele in guten Händen hast und wirklich selbst besorgt bist um deine Seele. Und dass deiner Seele die Früchte wichtiger sind als die Blätter und die Blüten und der Wuchs. Weißt du, lieber ein kleines Bäumchen und du hast viel Frucht. Und vielleicht wenig Blätter und gar nicht so wunderbar und so ein bisschen knorrig und knochig. Aber du hast Früchte. Und der Gärtner sucht Früchte und er sucht nicht Blätter. Und er sucht nicht Blüten. Davon kann er sich auch nichts machen, und kaufen, er sucht Früchte. Und Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wie ist deine Seele? Früchte brauchen Zeit zum Reifen. Sehr viel Zeit manchmal. Und da musst du etwas länger warten. Und deshalb zerstöre nicht deine Seele, wenn es nicht sofort, heute so schnell gegangen ist, heute bestellt und hätte schon gestern kommen müssen. Das braucht Zeit. Frucht braucht Zeit. Und so viele Menschen zerstören ihr Leben, weil es ihnen alles zu langsam geht. Sie ungeduldig sind. Weißt du, du musst dir Zeit lassen. Na, jetzt werde ich blühen, jetzt schlage ich ein paar Knospen und jetzt schlage ich Blätter aus und so weiter. Und dann, die Früchte werden angesetzt und die werden größer und dann müssen sie reifen. Geh nicht dem Teufel auf den Leim mit den schnellen Lösungen. Schnelle Lösungen sind vom Teufel. Alle schnelle Lösungen. So Instant-Kaffee. Und unsere Gesellschaft ist so Instant-Gesellschaft. Alles schnell, schnell, schnell bei McDonald's. Vorfahren, einstecken, bezahlen und weiterfahren. Aber da wirst du nicht satt und wirst nicht gesund. Schnelle Lösungen verfliegen auch sehr schnell. Das Leben ist ein Prozess. Deshalb verliere nicht und zerstöre nicht deine Seele, indem du es schnell geht. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit, wenn Gott redet. Lass dir Zeit, wenn Gott an dir arbeitet. Lass dir Zeit, wenn dies und jenes geschieht. Lass die Zeit in den irdischen Dingen, suche göttliche Lösungen. Und göttliche Lösungen, die dauern seine Zeit. Manchmal 20 Jahre. Im Schnitt dauern göttliche Lösungen 20 Jahre. Bist du bereit, 20 Jahre zu warten, bis du auf den Thron kommst? Bist du bereit, 20 Jahre zu warten, bis du das bist, was Gott aus deinem Leben machen wollte? Denk an Josef, verkauft. Denk an David, da wurde gesalbt als König. Aber der hat nicht die Krone bekommen. Der musste 7 Jahre zuerst mal fliehen und laufen und sich verstecken, wurde verfolgt vom Saul. Dann war er 7 Jahre König in Hebron und dann erst wird er König in Jerusalem. Nach 21 Jahren oder fast 20 Jahren. Erst nach 20 Jahren wird er König. Aber die Salbung hat er sofort gehabt. Also die Salbung macht dich noch nicht zum Helden. Dass du jetzt mal in Zungen sprichst oder dass du jetzt Weissagung, Offenbarung hast, jetzt musst du damit umgehen. Wie gehst du damit um mit der Salbung? Zerstöre nicht deine Seele. Und David musste da viel lernen in diesen 10, 20 Jahren, wo er da wie ein Hase gejagt wurde vom König Saul. Der musste da viel lernen. Der musste lernen, demütig zu sein. Der musste lernen, mit dem Gesindel zurechtkommen. Seine Mannschaft, seine Armee, die er gebildet hat, das waren lauter gestörte Typen. Das waren Leute, die mit dem König nicht zufrieden waren. Das waren Leute, die Schulden hatten. Das waren Leute, die irgendwo untertauchen wollten. Das war also ein ganz schlechtes Gesindel. Und das waren seine Helden. Und mit denen musste er leben. Weißt du, wir möchten auch Christen, christliche Gemeinde, lauter, heilige, brave, anständige, nette, freundliche Leute, gebildete, studierte, mit Titeln und so weiter, Akademiker. Also das hätten wir am liebsten. Aber Paulus sagt, nicht viel Weise, nicht viel Kluge, nicht viel Mächtige. Weißt du, aber wir wollen sowas. Und wir müssen lernen, hier in der Gemeinde, mit Kriminellen zusammen zu sein. Mit Verbrechern. Oh, 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 oh. Stell mal vor, mit Mördern. Und das sind die Leute, die Gott, der liebe Gott gebraucht sind Kriminelle alle geworden. Und dann muss er lernen, anständig zu sein. Jetzt ist er doch in der Höhle Adullam, mit der Saul, er sitzt ganz hinten im Versteck und jetzt kommt der Saul rein und legt sich hin. Er findet den David nicht, aber da hat den David, eigentlich hätte er etwas tiefer gehen müssen in der Höhle, hätte den David gehabt. Aber da ist er ganz still und schläft ein in dieser Höhle. Und jetzt sagen die Leute vom David, David, jetzt hast du den Saul in deiner Hand, schneide ihm die Gurgel durch und es erledigt. Und jetzt kannst du König sein. Dir steht das Königtum zu. Du bist ja der Gesalbte. Nimm die Macht, ergreif die Autorität jetzt. Steck den Saul in den Sack und nimm ihn mit. Hätte er machen können. Aber weißt du, was der macht? Der schneidet nur einen Zipfel ab von seinem Mantel. Nur einen Zipfel. Und dann geht er raus und dann sagt er, guck, ich hätte dich vernichten können, aber ich habe eines gewusst, taste meinen Gesalbten nicht an. Der hat Respekt gehabt vom König, auch wenn er abgefallen war. Weißt du, du lernst, wenn du Kind Gottes bist, wenn du reifst, zerstöre nicht deine Seele. David hätte seine Karriere zerstört, wenn er sich am Saul vergriffen hätte. Und wir zerstören so oft unsere Karriere, indem wir an gesalbte Menschen, auch wenn sie abgefallen sind, uns vergreifen. Ja, es gibt so viele Menschen, die Gott berufen hat, die Gott begnadigt hat, mit denen Gott einen Plan hat und so weiter. Aber wir vergreifen uns. Oh, ich bin besser. Ich habe jetzt das Recht. Und du zerstörst deine Berufung. Zerstöre nicht deine Seele, ist mein Thema. Lasst fließe im Heiligen Geist. Arbeite mit Gott zusammen, wie Gott dich führt. Und Gott muss dich auf den Thron bringen. Gott muss zu dir in diese Position dich setzen, in der du eigentlich von Gott berufen bist. Und da müssen wir zuerst einmal an unserer Persönlichkeit so viel lernen. Stille lernen, nicht handgreiflich werden, nicht eigenmächtig werden. Und dadurch, indem wir eigenmächtig werden, zerstören wir vieles in unserem Leben. Durch unsere eigenmächtiges Handeln. Meine Mutter hat mir mal eine Lektion erteilt. Also ich war so neugierig, ich habe so einen Rosenstock gekriegt von ihr, die sie rausgeschmissen hat, habe ich in mein Gärtchen eingepflanzt und dann nächstes Jahr wollte ich wissen, wie wird die Rose werden und was ist. Da sind Knospeneinsätze und ich stehe da und versuche sie aufzumachen, die Rosenknospen. Und meine Mutter sagt, lass die Finger weg. Wenn du jetzt die Rosenknospen aufmachst, wird die Rose nie mehr aufgehen. Und das habe ich so gemerkt als Bub für mein spätes Leben. Versuch nicht, etwas mit Gewalt aufzumachen, wenn die Zeit noch nicht reif ist. Versuch nicht, Dinge in Angriff zu nehmen, wo die Zeit noch gar nicht reif ist. wenn die Rose nachher von selbst aufgeht, das ist okay. Und bei Gott muss alles von selbst aufgehen. Bei Gott muss alles automatisch aufgehen. Gott arbeitet automatisch und von selbst. Wenn die Pflanzen, du kannst gerne auf dein Weizenfeld gehen und die ganzen Halme nacheinander ziehen, die werden nicht aufgehen. Du zerstörst, du raufst alles auf. Oder das Unkraut jeden. Der Herr sagt, lass beides wachsen bis zur Ernte. Unkraut und Weizen. Aber wir möchten gern sortieren. Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Aber der Herr sagt, nein, wer mit mir nicht sammelt, der zerstreut. Wer nicht für mich ist, gegen mich. Wir sollen Gott alles überlassen. Das ist die Seele. Zerstöre nicht deine Seele, indem du sagst, ich mach da was. Und indem du irgendetwas machst, machst du Mist. Und Murks. So, Gott arbeitet, musst immer aufpassen, langsam, seine Mühlen machen langsam, aber trefflich fein. Also suche keine schnellen Antworten, Lösungen oder was auch immer ist. Weißt du, Gott gibt jedem das, was er braucht. Und dann wachsen wir geschlossen, einmütig. Stell dir mal vor, wenn jetzt der Kopf plötzlich wächst und der ganze Mensch wächst nicht, da kriegst du einen Wasserkopf oder Wasserbauch. Und wir denken, das ist Wachstum. Nein, es muss alles konstant und kontinuierlich in den richtigen Proportionen wachsen. Oder dann, dass plötzlich einem die Beine wachsen. Weißt du, da werden wir Vogelscheuchen am Schluss. Wenn wir sagen, dass ich brauche große Füße, lange Füße. Nein, wir sollen so wachsen, wie Gott es angelegt hat. Nach seiner Ordnung. Nach der göttlichen Ordnung. Und deshalb ist das Leben ein Prozess. Und Gott geht aufs Ganze, aufs Detail. Nicht oberflächlich irgendwo. Nein, er will das ganz spezifisch geht er davor. Er will unser Leben verändern. Stück für Stück. Gott will einfach, dass du sein Kind bist und bleibst. Zerstöre deine Seele nicht. Die Seele ist so kindlich. So, nicht kindisch, kindlich. Die Seele will kindlich sein. Und behalte deine Freiheit, die Gott dir gegeben hat, als Kind Gottes. Behalte die Mündigkeit, die der Heilige Geist dir gibt. Denn da, in der Bibel heißt es, wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Weißt du, wenn Gott dein Leben jetzt in deinem Leben eingetreten ist, behalte das. Folge seinen Anweisungen, seinen Gedanken, bleibe seiner Gnade treu. Und du wirst Seelenfrieden haben. Das ist viel wichtiger. Der Seelenfrieden ist viel wichtiger als irgendwelche große Erfolge oder was, dass du was vorweisen kannst, was du bist und nicht bist. Weißt du, bleib auf dem Teppich. Die Seele will leben und leben gelassen werden. Wenn du anfängst, da bestimmte Sachen dann zu tun und sagst, das steht in der Bibel, das muss ich auch doch haben. Guck mal, die haben das gehabt und ich habe das nicht und die anderen Christen haben das auch. Du sollst dich nicht mit anderen messen. Du bist du. Und so solltest du bleiben. Und solltest nicht eine Kopie von irgendjemand werden. Und das zerstört, da zerstörst du deine Seele. Wenn du eine Antilope bist, bleib eine Antilope und renn so schnell, wie du kannst. Aber wenn du eine Schnecke bist, dann sei eine Schnecke und lass dich nicht hetzen von der Antilope. Wenn du anfängst, über andere zu richten, wie die Pharisäer, zerstörst du deine Seele. Weißt du, du verfällst in eine Leistungsreligion. Im Neuen Testament wird niemand mehr gerichtet. Im Neuen Testament herrscht Vergebung. Da ist Gnade und die Güte Gottes das Maß aller Dinge. Versuch nicht jemand zu richten, zu messen, ich bin besser wie der. Zerstöre nicht deine Seele, indem du über andere richtest, dich mit anderen vergleichst. Bleibe du. Verlier deinen Seelenfrieden nicht. Und du verlierst ihn, wenn du andere verdammst, automatisch. Dann kommt Verdammung auf dich wieder zurück als Feedback. Viele wollen sich die Gotteskindschaft durch Werke, durch Leistungen verdienen. Nein, zerstöre deine Seele nicht, warte auf die Stunde Gottes. Bis Gott grünes Licht gibt, bis Gott es einfädelt, bis Gott es macht. So, nimm das Angebot Gottes an, was er dir gerade gibt. Umsonst hast du empfangen, umsonst sollst du es auch weitergeben. Mach keinen Zirkus draus. Was verdiene ich daraus oder davon? Wir sind Gottes von Anfang an bis zum Schluss. Wir gehören dem Herrn und bleiben Gottes Eigentum bis zum Schluss. Wir sind Kinder von Haus aus, von Geburt aus und wir sind Kinder Gottes durch die Liebe Gottes bis ans Ende dieser Welt. Das gibt's nicht, aber bis wir bei Jesus, bis wir bei Gott sind. Wir sind Kinder Gottes durch die Offenbarung des Herrn. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind und versucht nicht mehr zu sein als Kind Gottes. Versuch nicht mehr. Du zerstörst deine Seele, wenn du anfängst, was anderes zu sein. Ich will auch groß sein. Nein, sei du das, was du bist. Du zerstörst deine Seele. Bleib das, was du bist. Wenn du groß bist, bleib, sei groß. Und was du bist, sei immer ganz. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du immer, was du bist, ganz. Wenn du ein Strauch bist, sei ganz Strauch. Und wenn du ein Baum bist, dann sei ganz Baum. Du zerstörst deine Seele, wenn du anfängst, an was anderes zu glauben, als was Gott dir gesagt hat. Wenn du anfängst, was anderes zu tun, als was Gott dir befohlen hat. Wenn du einen anderen Weg gehst, als den, der Gott, den der Herr dir vorgezeichnet hat in deinem Leben. Und dieses Monogramm Gottes hast du in dir, das weißt du genau, das muss dir niemand erklären und sagen. Gott hat dich angenommen und bleibe ein Angenommener Gottes. Und bleib sein Kind, er hat mich so angenommen. Lebe in deiner Berufung, steht es einmal in der Bibel. So wie Christus euch angenommen hat, so sollen wir uns gegenseitig annehmen. Der Herr hat dich als Lump angenommen und lebt als Lump weiter. Naja, möchte schon ein bisschen besser sein, sozial aufsteigen. Aber wenn Gott dich so angenommen hat, freu dich und sag, danke Vater, ich bin ein Eigentum des Herrn, ich bin ein Angenommener, mein Leben ist in seiner Hand gezeichnet und versuche niemand anders zu werden und verdamme niemand anderen, der anders ist als du bist. Gott hat dich gut gemacht. Und versuch dich nicht zu verbessern. Geschwister, das ist so wichtig. Gott hat uns so gut gemacht. Als er die Menschen schuf, das war nicht ganz gut. Aber naja, da sollte noch was werden. Aber sonst alles andere, was er geschaffen hat, war sehr gut. Alles, was Gott in deinem Leben geschaffen hat, ist sehr gut. Aber ein paar Sachen sind bei dir noch nicht so gut. Und dann verbessert er schon. Und dann ließ er den Adam einschlafen. Und weißt du, Gott arbeitet, wenn du schläfst. Im Schlaf, nachts, wirst du von Engeln belehrt. Nachts, da kriegst du die Inspiration, den Traum. Am Morgen weißt du nicht mehr, was da war. Ist auch gut, so dass du nicht weißt, was da war. Der Teufel kann dir nicht stehlen. Aber Gott hat an dir gearbeitet. Bist du zwar schweißgebadet, das muss hart gewesen sein heute Nacht. Die Bettdecke, die muss suchen, wo die ist. Alles verrammelt und verdreht. Aber heute Nacht, da hast du gekämpft. Und wie oft wir kämpfen und wir merken gar nicht, dass wir gekämpft haben. Wenn wir mit Gott sind, wir sind mit Gott verbunden, ohne dass wir merken, dass wir mit Gott verbunden sind. Das ist ein Geheimnis. So, du tust deiner Seele etwas Gutes an, wenn du in der Gnade weiter wächst, in der Macht Gottes weiter dich entwickelst und sagst, der Herr hat's gegeben und ich vertraue dem Herrn, dass er das weitermacht. Und einfach, du tust das, was der Heilige Geist dir sagt im Augenblick. Und das Schlimme dabei ist, mir geht es so, ich bin manchmal ein bisschen unzufrieden mit dem lieben Gott, aber er vergibt es mir schon. Weißt du, ich möchte bis ans Ende der Welt genau wissen, wie es weitergehen wird. Aber leider kriege ich das nicht mit. Ich kriege immer nur den nächsten Augenblick mit. Und das ist so furchtbar. So furchtbar. Und als ich so mal mit Gott gehadert habe und so unzufrieden war, dass Gott mir nicht mehr sagt und nicht mehr zeigt oder nur so Teilstücke mitteilt, und das war nachts, ich bin abends irgendwo nachts von einem Gottesdienst heimgefahren und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und sagt, wie weit leuchtet dein Scheinwerfer? Bis zur nächsten Ecke. Und Gott zeigt mir den Weg bis zur nächsten Ecke. Und wenn ich dann in der Kurve bin, sehe ich wieder weiter. Dann leuchtet. Und da kriegen wir wieder weiter Erkenntnis. Und dein Wort ist meines Fußes leuchtet. Ich habe so Gott verstanden, Gott leuchtet mir nur die nächste Ecke aus. Oder den, so weit wie mein Scheinwerfer ist. Natürlich kann Fernlicht einschalten. Sie wissen weiter, aber doch nicht viel. Viel weiter. Aber diese Lektion beim Autofahren nachts in den Berge, ich wollte gerne die Straße wissen, wie es weitergeht. Aber nein, Gott sagt bis um die Kurve, bis um die Ecke. Und in deinem Leben wirst du auch nicht mehr sehen. Und begnüge dich. Das ist der Wille Gottes so, dass du immer nur die nächste Etappe siehst. Deshalb heißt es in der Bibel, sorgt nicht für die nächste Woche, nächstes Jahr oder die nächsten 10 Jahre. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Und du zerstörst dein Leben, wenn du anfängst, dich für Wochen, Monate und Jahre dich zu plagen. Sorg dich nicht so viel. Gewiss, du musst planen. Das ist okay. Aber dass du dich sorgst, wie geht's weiter? Lass dich in Gottes Hände fallen. Deine Seele ist für Gott geschaffen und von Gott geschaffen und nur in Gott sollte sie ruhen. Du zerstörst deine Seele und behinderst deine Seele, wenn du vom göttlichen Kurs abweichst. Gott hat dir so einen Kurs vorgegeben, da musst du hin. Vollendung, das ist dein Ziel. Dein Ziel ist nicht reich zu werden, dein Ziel ist nicht irgendwie hier auf dieser Welt was zustande zu bringen. Was ist doch mit den Leuten, die schon was zustande gebracht haben, da setzt man nachher im Tiergarten dann zum Denkmal irgendwo. Stehst du in so einem Steinklotz im Tiergarten, das ist also das Nächste, was man vielleicht für dich noch bereitgestellt hat, weil du was geschaffen hast, was geleistet hast. Aber wenn du in den Tiergarten durchläufst, da siehst du nur Männer, die Soldaten und Krieger waren, die Menschen ermordet haben. Für die hat man ein Denkmal gesetzt. Da sollten einige Mütter, einige, die Trümmerfrauen sollten als Denkmal aufgestellt werden und manches andere. Für die hat man kein Denkmal. Nur der in der Politik was geleistet hat, der irgendwie den Napoleon besiegt hat oder was weiß ich, eine Schlacht geschlagen hat. Aber so viele Leute, so kleine Leutchen, überall auf der Straße und am Volk, die haben vieles geleistet. Von dir hat man kein Denkmal. Aber Gott wird für dich ein Denkmal setzen, sei sicher. Und Gott muss uns kennen. Deshalb ist es so wichtig, suche nicht ein Denkmal in dieser Welt zu bekommen. Wer das sucht, der wird alles verlieren. Versuche Gott zu gefallen und sei ganz normal das, was du bist. Wenn ich so an eine große Heilige denke, weil die wollten gar nichts sein. Die haben alles aufgegeben, die pfeifen auf das Geld. Denk an Franz Assisi, verschenkt alles, oder Buddha, verschenken alles, die wollen nichts haben und leben in Armut, gehen durch die Lande, predigen hin und her, so als Bettelmönche, und die haben nichts, aber die haben die Welt beeinflusst. Die haben die Welt beeinflusst, weil die an diese Welt nicht hingen. Wer nicht an dieser Welt hängt, beeinflusst diese Welt. Wer aber an dieser Welt hängt, der wird von der Welt beeinflusst und von dem bleibt nichts viel übrig. So, zerstöre nicht deine Seele, deine Berufung. Du brauchst keinen großen Namen von dieser Welt, aber du brauchst großen Namen bei Gott. So, wenn du vom göttlichen Kurs abweichst, göttlicher Kurs ist deine Vollendung, du bist für den Thron bestimmt und das ist eigentlich, das ist das Ziel deiner Seele. Deine Seele kommt von Gott und deine Seele geht zu Gott. Und deine Seele ist auf dem Thron Gottes, soll mal sitzen, mit Gott, Christus regieren. So, was du hier lebst, ist ein geschenktes Leben. Du solltest die Angebote Gottes so annehmen, wie Gott es dir gibt. Und du solltest auch Gott danken. Ich werde morgen darüber sprechen, erinnere dich an Gott. Aber das Danken ist ein Stück der Erinnerung, wie man sich erinnert. Danke Gott, dass er dich geführt hat, was er dir gegeben hat. Und danke Gott, was er dir nicht gegeben hat. Hast du schon mal Gott gedankt für das, was er dir nicht gegeben hat? Stell dir mal vor, er hätte dir einen Revolver gegeben. Da würdest Leute damit erschießen unter Umständen. Oder. Sei froh, dass er dir bestimmte Sachen nicht gegeben hat. Oder Hörner. Mal dir aus, stell dir mal vor, das ist alles möglich. Bei Gott. Aber Gott hat dich ja so einfach und schlicht geschaffen, wie er geschaffen hat. Danke Gott, dass er dir vieles nicht gegeben hat. Wenn ich das mal hätte. Nein, da wärst du schon längst verloren. Schon längst irgendwo auf dem Weg zur Hölle. Die Bibel sagt, halte, was du hast. Überleg einmal, was hast du alles in Jesus Christus? Was hat er dir alles geschenkt und gegeben? Wenn du wiedergeboren bist, bist du reich beschenkt. Wenn du wiedergeboren bist, halte ich fest, was ich jetzt sage, bist du unauflösbar. Du kannst nicht mehr vernichtet werden. Du bist eine neue Schöpfung in Gott. Dein Name steht im Buch des Lebens, da kommt niemand hin, keine Sputnik und keine Gemini und keine Rakete oder sonst noch was es zerstören könnte. Und bleib in diesem Zustand, wie du wiedergeboren worden bist. Bleibe, auch wenn du ein Baby bist. Weißt du, über einen Wiedergeborenen hat der Teufel keine Macht. Das muss ich ganz klar sagen, weil manche Leute abergläubisch sind und glauben an Dämonen und Teufel und Geister und Gespenster. Wenn du wiedergeboren bist, das ist von Gott und sündigt auch nicht einmal. So steht es in der Bibel. Was aus Gott geboren ist, sündigt nicht. So, der Teufel kann dich nicht antasten. Und das ist die neugeborene Seele. Du bleib in diesem Zustand, in Verbindung mit Gott. Und dann bestehst du sämtliche Prüfungen, alle Härtetests, die so in deinem Leben kommen können. Der Wiedergeborene muss jetzt wachsen und sich entwickeln. Das ist dann nachher die nächste Stufe. Und reifen. Du zerstörst deine Seele. Wenn du nicht mehr geistlich wächst, dann welkst du. Wenn du nicht mehr geistlich wächst. Wenn du nicht mehr Speise bekommst, wenn du nicht mehr begossen wirst, dann hängen die Blätter, die Flügel, dann hängen die und dann ja, verkommst du. Dann verlierst du dich sogar selbst. Dann sagst du, ach, das hat alles keinen Wert, ich gebe mich auf. Deshalb, der Wiedergeborene muss wachsen. Egal, wie lange das dauert, bis du erwachsen bist und bis du das geworden bist, bis Gott aus dir das gemacht hat. Manchmal vergehen Jahre, bis Gott einen gebraucht. Aber wir wollen immer gebraucht werden. Du bist nicht zum Gebrauch da. Du bist zur Verherrlichung Gottes da. Und nicht, dass ich Evangelist werde, dass ich Apostel werde, dass ich Missionar werde, dass ich, was weiß ich, werde Prediger oder anständiger Christ. Nein, du bist da, um Gott zu gefallen. Dass Gott seine Freude an dir hat, seinen Spaß an dir hat und dass du einmal bei Gott bist. Zerstöre nicht deine Berufung. Höre nicht auf zu wachsen. Es ist Gottes Wille, dass du sogar über dich selbst hinaus wächst. Über dich selbst. Dass du sagst, Mensch, das kann ich. Ich kann vergeben. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber ich bin so verblüfft. Ich kann sagen, komm, behalt dein Mist. Lass einfach fahren und nimmst es gar nicht an und sagst, komm, begrab den. Also ich kümmere mich nicht mehr über die Sachen. Weißt du, das ist so wichtig, dass du einfach vergeben kannst. Und wer nicht vergeben kann, der zerstört seine Seele. Und deshalb ist es ein Geheimnis im christlichen Leben Vergebung. Das ist der Schlüssel. Weißt du, dir hat Gott so viel vergeben. Und was machst du? Wegen 20 Pfennig oder Cent streitest du dich da und gehst vors Gericht. Das ist nicht mal Porto wert. Und deshalb, du kennst diese Geschichte. Also vergib und es wird dir vergeben werden. Also Unversöhnlichkeit zerstört die Seele. Wenn du nicht dich versöhnst und bitter bist und grollst und neidest und eifersüchtig bist, und ja, in eigener Kraft kämpft und sich rächst. Und Rache ist nicht von Gott. Gott sagt, mein ist die Rache. Und Richten ist auch nicht dein Problem und deine Sache. Richten ist Gottes Sache. Also Rache und Richten musst du Gott überlassen und nicht selber. So, gesunde Kinder wachsen. Die machen zwar Kinderkrankheiten durch und es ist gut, dass du Kinderkrankheiten durchmachst. Für unsere Kinder war es sehr wichtig, dass sie alle Kinderkrankheiten durchmachten. Und wenn sie nicht hatten, da haben wir gesagt, da stimmt was nicht mit unseren Kindern. Aber Kinderkrankheiten sind wichtig, denn wenn du die Kinderkrankheiten durchgemacht hast, wirst du später nicht mehr krank an dieser Krankheit. Dein Immunsystem ist gestärkt. Deshalb Kinderkrankheit auch im Geistlichen. Sorgen, Zweifel, Ängste und so weiter, die sind nötig. Das sind alles Kinderkrankheiten. Anfechtungen, Versuchungen, Fallen und Straucheln und wieder aufstehen. Das sind Kinderkrankheiten. Fehler machen, schwach werden, Probleme bekommen. Das sind Kinderkrankheiten. Und wenn du die einmal erfolgreich überstanden hast, überwunden hast, wenn du mal mit Löwen gekämpft hast, dann wirst du mit Mäuse spielend aufnehmen. Wirst du mit Mäuse keine Probleme bekommen. Wenn du sie einmal überwunden hast, dann kommen sie auch gar nicht mehr, diese Kinderkrankheiten. So, was du einmal besiegt hast, das ist aus dem Weg geräumt. Also kannst zwar ein bisschen angesteckt werden, aber wehe, du kriegst als Erwachsener Kinderkrankheiten, dann bewahre Gott dich davor. So viele verschleudern ihre Seelenkräfte, also zerstöre nicht deine Seele, ist das Thema. Verschleudere nicht deine Seelenkräfte für nichtige Sachen. Weißt du, du kämpfst für Sachen, die Gott dir nicht befohlen hat. Das ist verschleudert. Die Seelenkräfte verschleudern. Da setzt dich ein, da engagierst, da schreibst Briefe, da telefonierst du wie verrückt. Und das am Schluss war nichts für die Katz. Was? Beschäftige dich lieber in der Zeit für Gott. Und nicht da für die Probleme. Und wenn du dich für etwas engagierst, wisse, für was du dich engagierst. Gott muss es gesagt haben und einen Auftrag gegeben haben, sich für das und jenes zu engagieren. Weißt du, du könntest gleich für die ganze Welt so der Sachbearbeiter sein. Aber du solltest wissen, für was und für wen du ein Sachbearbeiter bist. Problemlöser. Beschäftige dich also nur mit Dingen, die Gott dir gesagt hat. Und beschäftige dich nicht mit vergänglichem Plunder, Dreck. Weißt du, wir beschäftigen uns so viel mit Sachen, die für die Ewigkeit keinen Wert haben. Das vergänglich ist. Und du musst aufhören, als nächstes eine Knetmasse zu sein, deine Seele einfach so kneten, von jedem formen und prägen lassen. Dein Leben soll nur Gott formen und niemand anders. Und niemand anderes soll dein Leben prägen. Gott sagt, er ist der Töpfer und wir sind der Ton und er formt uns. Lass dich also nicht von anderen Leuten formen. Also ich möchte, dass du jetzt so ein richtiger Heilsarmee-Soldat wirst. Kann sein, kann es werden. Aber ob das richtig ist, dich in eine Uniform zu pressen, vielleicht siehst du ohne Uniform viel besser aus. Und da reichst vielleicht mehr als in Uniform. So lass deine Seele nicht von Menschen zerstören, vom Materialismus, von vergänglichen Dingen, für den zeitlichen Gewinn. Gib dem Teufel nicht den kleinen Finger, pass auf, nicht den kleinen Finger, mach keine Gefälligkeiten. Weißt du, der Teufel versucht dich zu Fall zu bringen durch Gefälligkeiten, durch Kompromisse. Und das kann deine Karriere zerstören, deine Berufung. Und mit einem Moment kann alles futsch sein in deinem Leben. Nur durch in einem Moment eine kleine Unaufmerksamkeit, Sekundenschlaf, so ein Leichtsinn. Und das hat dann katastrophale Folgen. Pass also sehr sorgfältig auf dein Leben auf, was du sagst, wie du reagierst. Eine falsche Reaktion kann deine Seele zerstören. Nein, will ich nicht. Lasst. Und schon hast du geoutet, bist draußen, bist rausgeflogen. Ja, bitte gehen Sie, sagt dann der Chef. Du musst nur mal in deinem Büro beim Chef oder Chefin oder irgendwo so im Gespräch mit dem Personalchef ein bisschen so ausrasten. Und wie schnell sind wir aus, rasten wir aus? Du musst Selbstkontrolle haben. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle. Dass du selbst mit schwierigsten Menschen leicht umgehst. Und gelernt hast, leicht umzugehen. So lässig. Weißt du, wir müssen lernen, mit schwierigen Menschen lässig umzugehen. Und muss nur denken, das sind auch Menschen nur. Die müssen auch eines Tages sterben. Und die werden auch eines Tages vor Gott stehen. Und die müssen auch eines Tages Rechenschaft ablegen. Wenn du nicht aufpasst, das kann dir viele Tränen und schlaflose Nächte kosten. Zerstöre deine Seele nicht. Indem du sagst, ja, das ist der Herrgott. Nein, dein Chef ist nicht dein Herrgott. Oder was es auch immer ist. Versuch nicht, Prioritäten falsch zu setzen. Gott ist dein Herr. Und ich soll niemand Vater nennen auf Erden, hat Jesus gesagt. Oder Rabbi, Meister. Euer einer ist nur Meister und Vater, das ist Gott im Himmel. Also du siehst dieses Bücklinge spielen, das zerstört die Seele. Du solltest nicht vor Leute niederfallen. Deine Seele ist etwas Individuelles, was Gott dir gegeben hat und sonst niemand. Und über dein Leben hat niemand Recht, außer Gott und du. Und dann stehst du vor dem allmächtigen Gott und du antwortest ihm und verantwortest dein Leben ihm. Du hast einen Auftrag für dein Leben. Und Gott hat gesagt, gebrauche das, was du hast. Und man wird deine Seele fordern und was wird es sein? So, zerstöre deine Seele nicht. Dramatisiere nichts. Mach nicht gleich eine Tragödie. Weißt du, der Teufel möchte, dass du gleich alles aufbaust, gleich zum Gericht gehst und gleich überall alles ausposaunst und hinausschreist und so weiter. Weißt du, wir sollten sehr vorsichtig sein. Wenn negative Dinge bei uns passieren, wie löst man negative Dinge? Man redet nicht über negative Dinge. Man nimmt sie ein, steckt sie in den Sack und bringt mal zu Gott. Negative Dinge muss man nicht groß erwähnen. Je mehr du die Sachen austrittst und ausredest und aussprichst, desto schlimmer und schwieriger werden die Sachen. Wart nicht alles aus. Und nimm nicht alles gleich so tragisch. Zerrede nicht alles. Das ist also, zerstöre deine Seele nicht. Lass die Urordnung, die Gott in deinem Leben gelegt hat, von Kindesbeinen an. Von der frühesten Jugend, da warst du noch gar nicht Christ, aber da hat Gott eine Ordnung in dich hineingelegt. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Du musst also wieder Baby werden. Und dich wie ein Baby Gottes benehmen. Und sagen, Gott, ich bin dein Kind, ich gehöre dir, ich bin dein Eigentum. Und ich lasse mich von niemand durcheinander bringen, ich lasse mich von niemand verwirren, ich lasse mich von niemand verunsichern. Ich weiß, du bist mein Vater und ich bin dein Kind, auch wenn die das nicht glauben und nicht glauben wollen. Der Teufel will dich nur ängstigen und verunsichern. Er will dich nur von Gott abnabeln und dich von Gott trennen. Aber du sollst einfach das Gefühl haben, ich bin in Gott geborgen. Diese Geborgenheit lass dir von niemand nehmen. Weißt du, wenn der Teufel fertig kriegt, und ich sage Teufel, Gesellschaft und alles, was miteinander dazu gehört, wenn der Teufel fertig kriegt, dich von Gott wegzubringen, bist du verloren. Bist du verloren? Kannst schon deine Beerdigung bestellen. selbst wenn du Schwierigkeiten hast und immer noch an Gott glaubst und dich festhältst, ich lass dich nicht, ich bleib bei dir und so weiter, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich bleib an Gott. Selbst in den schwierigsten Stunden, du kannst alles verlieren. Verlier ruhig alles, das ist nicht so schlimm. Wenn du Gott hast, wirst du wieder alles finden und alles bekommen und alles zurückbekommen. Deshalb, die Seele darf nur eines nicht verlieren, das ist Gott. Behalte deinen Gott im Auge. Ein Geheimtipp: Dein Leben soll immer von der Bestätigung Gottes bestimmt sein. Das ist eins, was ich dir weiterempfehlen möchte. Lass dich also von Leuten nicht ängstigen. Gott hat das letzte Wort. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und mir dient alles zu meinem Besten. Und du kannst ruhig verzichten. Solange ich meinen Gott habe, naja, werde ich mich morgen wieder erholen. Und eine Pflanze, die kann auch rausgeworfen werden, die erholt sich wieder. Die kommen wieder zu sich. Aber such immer die Bestätigung Gottes in deinem Leben. Was Gott nicht bestätigt, das bringt nur Unordnung, Chaos, Durcheinander, Unruhe in der Seele und Unglück und Stress. Also zerstöre, behindere deine Seele nicht. Hab Acht auf deine Seele, dass Gott immer vorne ansteht, dass Gott deine Seele bestimmt. Du sollst deine Seele gut kennen und sehen, was nützt meine Seele. Das findest du mit der Zeit raus, also wenn ich in Gott bin, wenn ich gesegnet bin. Wenn du Probleme hast, ich gebe dir einen Tipp, beschäftige dich nicht mit deinen Problemen. Geh in deine Kammer und preise Gott und danke Gott, Herr, ich danke dir. Oh, mir ist wohl in dem Herrn. Und du freust dich an Gott, an der Gemeinschaft mit Gott, an seine Herrlichkeit und was du einmal im Himmel bei ihm haben wirst und schon alles bereitgelegt ist für dich. Und bist so begeistert von Gott, dass für den Teufel und die Probleme kein Platz mehr ist. Du bist der Therapeut für deine Seele, ob es glaubst oder nicht. Ermutige deine Seele. Weißt du, in der Bibel heißt es einmal in den Psalmen, lobe den Herrn, meine Seele. Gib einen Stoß deiner Seele und sag, lobe den Herrn, meine Seele. Gib einen Stoß, so einen Rippenstoß, dass die umhaut. Und sag, Seele, was fällt dir ein? Preis doch Gott. Heb die Hände hoch. Du wirst sehen, was passiert. Du musst, wenn du Probleme hast, anfangen, zu deiner Seele zu sprechen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen hochheiligen Namen. Vergiss ihm nicht zu danken und so weiter. Seele, du sollst den Herrn loben. Nimm dein Foto, das ist der Abdruck deiner Seele, und dann sag, mein lieber Mann, Seele, lobe den Herrn. Und du wirst erstaunt sein, du wirst verblüfft sein. Weißt du, du musst dem depressiven Geist, der in dir hockt und brütet und so weiter, und was irgendwas Dummes ausbrütet, du musst sagen, Seele, lobe den Herrn. Du kannst natürlich sagen, es ist wirklich schlimm in dieser Welt, also ich weiß gar nicht, wie man da aushalten kann. Wenn du so denkst, sagst du immer mehr ab. Ist so, als wenn du Blei gegessen hättest. Deine Seele braucht den Allmächtigen, eine gesunde Nahrung, eine anständige Predigt. Und fang an, deine Seele zu predigen. Deine Seele ist sehr empfindsam, sehr sensibel. Und sag deiner Seele, Seele, du wirst für was Großes berufen. Du wirst einmal im Himmel sein wollen und jetzt jammerst du wie ein Lappen da. Ja, schimpf die Seele mal richtig aus. Deine Seele will immer was von Gott haben und sag ihm, was die Seele bei Gott alles finden kann. Zerstöre deine Seele nicht. Also beschäftige dich mit Gott. Und du zerstörst deine Seele. Und ich sag dir, wo du deine Seele zerstörst, wenn du anfängst, dich mit Sünden anderer Leute zu beschäftigen. Da zerstörst du deine Seele. Und zwar ganz massiv. Weißt du, dann all die Sünden, die Leute haben, mit denen du dich beschäftigst, die dringen alle auf dich ein wie eine Gülle. Und erfüllen dich. Und dann bist du so ein Jauchefass. Tut mir leid, aber weißt du, das ist es dann. Ich sehe buchstäblich, manche Christen sind so voll Gülle. Wenn die nur auf der Straße kommen, stinken sie schon. Nein. Wenn die in der Gemeinde kommen, weißt du, wie soll ein lieblicher Geruch Jesu Christi sein, Geschwister? Wie soll das sein? Beschäftige dich nicht mit den Sünden anderer Leute. Das sind alles nur abgestandene, das ist Abfall. Gülle ist Abfall. Du bist nicht der Richter von anderen. Also du zerstörst deine Seele, wenn du dich mit solchen Leuten abgibst, auch die so negativ sind und einfach in diesem Fahrwasser dich bewegst. Mach dich nicht teilhaftig anderer Sünden, steht es in der Bibel. Womit du dich beschäftigst, das belastet dich auch. Liebe Seele, womit du dich beschäftigst, das belastet dich. Womit du dich beschäftigst, das belastet dich. Wiederhole. Womit du dich beschäftigst, das belastet dich. Abstieg oder Steigerung in deinem Leben bestimmst du selbst allein. Und das hängt davon immer ab, womit du dich beschäftigst. Mit schwermütigen Gedanken, mit Sünden, Fehler, zu kurz kommen, Mangel. Deine Beschäftigung ist wichtig für dein Seelenheil. Womit beschäftigst du? Nimm die Bibelschule und studier die Bibel. Ich kann auch, der Heilige Geist leitet mich. Mich leitet er nicht. Ich muss schon meine Bibel studieren. Und ich muss schon lesen und ich muss graben und ich muss schürfen. Und dann bringt er mir. Weißt du, in der Bibel heißt es einmal, und er, der Heilige Geist, wird euch all dessen erinnern. Aber zuerst muss ich meinen Computer speichern. Solange ich nichts gespeichert habe. Deshalb ist Bibelstudium so wichtig. Du musst deinen Computer speichern. Wo nichts ist, kommt nichts. Ja, ja, ich kann sagen. Also, deshalb ist es so wichtig. Wir müssen voll von Worte Gottes sein. Einfach dichten und die Worte Gottes bewegen, nachdenken und verarbeiten, verdauen. Deine Seele braucht Speise. Und dann kommt was. Deine Beschäftigung ist wichtiger, als du denkst. Der Teufel möchte dich immer mit negativen Sachen beschäftigen. Nicht gemerkt? Das ist ein Spitzbub. Wenn du dich nicht mit Gott beschäftigst, mit seinem Wort beschäftigst, beschäftige dich mit Nachrichten, beschäftige dich mit Tagesthemen, beschäftige dich mit Problemen, beschäftige dich da mit Nachbarn, die Kinder gehen dann, machen Krach, beschäftige dich mit allem Möglichen. Aber wenn du dich mit Gott beschäftigst, dann fällt dir gar nichts ein, das merkst du gar nicht, dass das so ein Krach ist. Dann merkst du es gar nicht. Beschäftige dich mit Krankheit, beschäftige dich mit Gesundheit. Was gesund macht. Und sagen, welche Pflanzen könnte ich essen? Ich esse alles, damit ich ja gesund bin. Ja, beschäftige nicht mit Krankheit. Du wirst krank von selber, wenn du nicht aufpasst. Aber was kann ich tun, dass ich nicht krank werde? Und dass die Krankheit flieht? Lass die Worte Gottes, und das ist alles, was Gesundheit ist, was Leben ist, was Kraft ist. Beschäftige mit guten Sachen. Belasse deine Seele nicht mit Krankheit. Deine Seele ist zu schade, mit Krankheit belastet zu werden. Es reicht schon, wenn der Körper darunter leidet. Aber deine Seele soll nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Teufel möchte dich beschäftigen mit Kummer, mit Äußerlichkeiten. Er will dir deine Kraft rauben, dass du keine Zeit mehr für das Wichtigste hast. Er wird dich immer mit Nebensächlichkeiten beschäftigen. Liebe Seele, pass auf, der Teufel beschäftigt dich immer mit Nebensächlichkeiten, mit Kleinigkeiten, Nebensächlichkeiten. Du bist in einer so wichtigen Arbeit beschäftigt und dann klingelt jemand an die Tür. Oder das Telefon. Und dann bist du schon beschäftigt. Er versucht dir, deine Zeit zu rauben, deine Kraft zu rauben. Satan will dich nur von Gott wegbringen. Also ich habe eine Feststellung in meinem persönlichen Leben gemacht. Ich hebe, wenn ich meine Andacht habe, nicht das Telefon ab. Selbst wenn der liebe Gott anrufen würde, auf Deutsch gesagt, hebe ich nicht ab. Denn ich will mit Gott allein sein. Und ich habe immer dann, wenn ich, probier das mal. Wenn es nicht glaubt, probier das. Du nimmst dir vor, Bibel zu lesen, dann klingelt das Telefon. Den ganzen Tag ruft doch kein Mensch an. Aber du nimmst jetzt Zeit für Gott und da klingelt es nonstop das Telefon. Und dann hebst du es ab, das Gespräch und so weiter, hast wieder die Verbindung zu Gott verloren. Die Verbindung zu Gott ist wichtiger als die Verbindung da zum anderen Ende. Und wir sollten eine Zeit haben, dass wir mit Gott reden und dass niemand dazwischen funkt. Das ist, was deine Seele stört. Der Teufel versucht, Störsender einzurichten, die dich dann stören. Und dann lese ich einfach und dann sage ich, ist mir egal, jetzt habe ich meine stille Zeit und ich will still sein, mit meinem Gott reden, meditieren, nachdenken und dergleichen. Und die Seele braucht auch Speise. Wenn du in der Badewanne sitzt, wirst du auch nicht gleich ans Telefon springen. Ja. Und du wartest, bis du abgetrocknet bist und angezogen bist. Verstehst du? Aber du siehst, für die Seele haben wir nicht, die Seele ist nicht so viel wert. Die Seele ist nicht so viel wert. Nimm die Zeit und nicht das Leben, so hieß es früher mal irgendwo ein Spruch. Der Teufel will nur, dass du verloren gehst. Dass du verloren gehst für Gott, meine ich. und dass du ohne Gott stirbst und in die Gottesferne gehst und dass du für Gott nicht existierst, dass du gar keine Zeit für Gott hast. Das will der Teufel erreichen. In dem Moment, wo du Gott vergisst, wirst du von den Dämonen beschäftigt und arrangiert und eingesetzt und aktiviert. Du sollst nur Gott vergessen oder vernachlässigen. Deshalb zerstöre deine Seele und vernachlässige nicht den Herrn. Du sollst den Herrn suchen von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen deinen Gemütskräften. Also du musst hopfen und dich bewegen und alles, was in dir ist, lobe den Herrn. Lass dir deinen Gott von niemand nehmen. Weder durch Worte, noch durch irgendwelche Argumente. Mit Gottes Hilfe wirst du immer was schaffen. Selbst wenn es nichts da ist. Da wirst du etwas zustande bringen. Lass dir, und jetzt noch ein paar Gedanken ganz schnell, lass dir deine Seele nicht zerstören, indem du dir Lasten aufbürden lässt, die Gott dir nicht aufgelastet hat. Dass du Lasten nicht aufbürden lässt. Belasse dich nicht mehr als nötig. Lass dir nicht in ein fremdes Joch einspannen. Und nimm nur das an, was Gott dir zugefügt hat oder in den Weg gestellt hat. Lass dich vom Heiligen Geist bestimmen und dann lebst du ein bestimmtes Leben und gehst den bestimmten Weg. Zerstöre deine Seele nicht mit Egoismus, Eigenliebe, ich. Das ist der moderne Götze von heute. Ich, das ist das goldene Kalb. Ich, mein, unser, mir. Selbstsucht zerstört die Seele. Neid, Eifersucht, Herrschsucht. Das sind so Kleinigkeiten. Lieblosigkeit. Weißt du, lass dich nicht von Lieblosigkeit missbrauchen, dass du anderen gegenüber lieblos bist und dass du die Lieblosigkeit anderer Leute annimmst. Ich nehme die Lieblosigkeit anderer Leute nicht an. Spuck raus und geh weiter. Die können machen, das fällt auf sie zurück. Ich nehme die Lieblosigkeit anderer Leute nicht an. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Das reicht mir vollkommen aus. Ob mich Menschen lieben, ist kein Problem für mich. Weißt du, wenn du weißt, ich bin ein Geliebter Gottes oder Geliebte Gottes, so, schlechtes Gewissen zerstört die Seele und du hast vielleicht irgendwo ein schlechtes Gewissen, irgendwas gegenüber. Du sollst so lange daran arbeiten, bis du vom Wort Gottes das gute Gewissen hast. Das Wort Gottes beruhigt dein Gewissen. Das Wort Gottes balanciert dein Gewissen aus. Das Gewissen ist manipulierbar. Und Gott ist größer als unser Gewissen, steht in der Bibel. Und wenn Gott uns nicht anklagt, dann ist mir egal, was das Gewissen mir sagt. Zweifel zerstört die Seele. Gib dich nicht mit Leuten ab, die zweifeln, die alles in Frage stellen, die kritisieren, Gott kritisieren. Also meine Kritik darf man haben, aber dass sie Gott kritisieren, wandle nicht im Rat der Gottlosen. Der Rat der Gottlosen zerstört die Seele. Falsche negative Informationen zerstören die Seele. Informier dich richtig, und zwar von Gott aus. Gott wird dir immer die Informationen geben, die du brauchst, wenn du vom Geist Gottes geleitet wirst, wenn du den Heiligen Geist hast. Was noch die Seele zerstört? Die Ablehnung Jesu, dass man Jesus ablehnt, das zerstört die Seele. Das zerstört die Seele, weil Gott erst durch Jesus Vater wird. Und unser Freund. Und wir sind Gottes Kinder. Die Ablehnung Jesu ist das Schlimmste, was ein Mensch überhaupt anstellen kann. Lehne Jesus nicht ab. In keiner Art und Weise. Das ist das große Problem der Juden bis heute. Sie haben Jesus abgelehnt. Und deshalb ist nichts Gescheites aus ihnen bisher geworden. Tut mir leid. Sie sind zerstreut worden, ruiniert worden, der Tempel niedergewalzt. Erst durch Jesus hat unser Leben Sinn und Hoffnung. Wer Jesus hat, hat das Leben. Erst durch Jesus kannst du zu einem Heiligen dich entwickeln. Hast einen Gott, einen Vater im Himmel. Erlebst die Liebe Gottes. Wirst ein guter Mensch. Erst durch Jesus. Und deshalb lehn Jesus nicht ab. Das ist das Schlimmste, was in deinem Leben je passieren kann. Erst durch Jesus bekommst du einen Gott, mit dem man reden kann, per du, aber lieber Vater. Erst durch Jesus kannst du erhörlich beten. Die Ablehnung Jesu hat auch schlimme Folgen für die Ewigkeit. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Wenn du Jesus ablehnst, kommt deine Seele vor die Hunde. Nur durch Jesus werden wir verwandelt, vollendet, finden wir die Gnade Gottes. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Also deshalb, das Schlimmste und das Wichtigste ist Jesus. Wenn du Jesus ablehnst, vergiss es. Jesus ist es, der uns wieder mit Gott vereinigt. Er ist die Brücke zum Vater, zum Leben. Die Seele kann wieder nach Hause kommen. Deshalb, du musst, wenn du irgendwo über eine Brücke gehst, du musst genau sehen und aufpassen, führt die Brücke zu Jesus oder hängt sie irgendwo unvollendet in der Luft, und viele Religionen sind unvollendet, weil ihnen das Entscheidende fehlt. Da kommt der Abgrund dann nachher. Weil die Brücke unvollendet ist, die Religion ist unvollendet. Ohne Jesus ist jede Religion, gleich welcher Art, auch wenn sie noch so gut und anständig ist, unvollendet und führt in den Abgrund. Entweder diese Brücke, Jesus, oder gar keine. Erlösung geschieht nur durch Jesus. Also alle anderen Brücken führen zu nichts und zerstören deine Seele. Dann gehst du voll Glaubens und stürzt dann in den Abgrund und dich fängt unten niemand auf. Also verschleudere deine Seelenkräfte nicht. Gebrauche sie zur Anbetung, zum Lobpreis Gottes. Und du bist ein Seelenwesen. Du bist kein Roboter und kein Gespenst und kein Dämon. Du bist ein Mensch mit Seele. Gestalte dein Leben. Du hast Funkverbindung mit Gott. Deine Seele, die schreit und redet mit Gott, will Gott anbeten und ist erst glücklich, wenn es zu Gott, bis zu Gott durchgekommen ist. Und erst wenn die Seele oben was empfängt, von oben was empfängt, erst dann wird sie glücklich, dann jubelt sie, oh Halleluja, ich habe Gott gelobt, und das hat Echo, und du brauchst das Echo Gottes in deinem Leben. Womit speist du deine Seele? Überleg einmal. Und du wunderst dich, dass du nicht zufrieden bist und nicht glücklich bist und keine Freude hast und keine Gemeinschaft hast und so weiter. Du spürst den Schrei der Seele. Aber womit fütterst du? Weißt du, der Magen der Seele knurrt. Womit speist du sie? Speis. Überleg einmal. Du wirst krank, weil in deiner Seele innen drin ein Chaos herrscht. Die Ordnung fehlt. Diese innere Verzweiflung, diese innere Hilflosigkeit. Deine Seele fühlt diese Leere und schreit nach Gott. Die Seele braucht mehr als nur eine Fernsehkamera oder irgendeine Tratschtante. Weißt du, mir tun die Leute leid, die dann im Fernsehen da so Seelenstriptease machen und alles auspacken und reden. Deine Seele braucht ein Ohr, in das du deine Probleme sagen kannst, nicht eine Tratschtante. Deine Seele braucht einen Partner, das ist Gott. Es braucht einen Gott, der dich entwickelt, der dir hilft, der dir beisteht. Das Wort muss Fleisch werden in deinem Leben. Und ganz einfach, deine Seele braucht Jesus. Und hat deine Seele Jesus? Ja, du sagst, ich bin Christ, ich bin getauft, bin in der Gemeinde. Hat deine Seele wirklich Jesus erfasst und Jesus begriffen? Nur die Seele, die Jesus begriffen hat, die hat Identität, der weiß, wo es lang geht. Die hat Gott erfahren und die ist mit Gott in Gemeinschaft und nicht nur einmal, sondern permanent. Wenn nicht, ruinierst du dich und ruinierst noch andere dabei mit, ziehst andere mit runter. Menschen, die nicht in Gott sind, die ziehen andere Leute runter durch ihr Quatsche. Aber wenn Gott in dir ist, du erbaust, du ermutigst andere. So, wie kommt Gott in deine Seele? Wie dient man Gott? Wie erlebt man Gott? Wie erfährt man Gott? In 5. Mose 8, Vers 17 bis 18 heißt es, Gott allein ist es, der der Seele Kraft gibt und reich und stark einwerden lässt. Gott allein ist es, der die Seele erquickt, der Seele Kraft gibt, die Seele reich und stark macht. Gott allein ist es. Nicht irgendjemand, sondern Gott allein. Und dann in Sprüche 3 heißt es weiter, Vers 5 bis 6, vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, vertrau dem Herrn in allen deinen Wegen. Das ist Jesus nachfolgen. Vertrau dem Herrn auf allen deinen Wegen. Gott wird schon alles gut machen. Du brauchst diesen dreieinigen Gott, den Tröster, den Erlöser, den Befreier. Lösche deinen inneren Durst bei dem allmächtigen Gott. Psalm 42 nochmals. Vers 2, wie der Hirsch lechzt, das ist ein bisschen fein, vornehm, deutsch ausgedrückt, intelligent ausgedrückt, wie der Hirsch lechzt, aber im Original heißt es, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele nach Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Angesicht schauen? Tränen waren mein Brot bei Tag und Nacht. Und man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist nun dein Gott? Hast du auch schon sowas gehört? Wo ist jetzt dein Gott? Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke, wie ich zum Hause Gottes zog in friedlicher Schar mit Jubel und Dank. Also, wie erlebe ich das, indem ich zum Haus Gottes gehe mit Jubel und Dank? Nicht schon, ich muss zum Gottesdienst gehen, mich treibt der Pastor, wenn ich nicht hinkomme, ruft er mich an. Ich rufe niemand an. Oder Leute, wir müssen niemanden drängen und treiben, wir müssen niemanden abschleppen, wir sind kein religiöser Abschleppdienst. Du musst ein Verlangen haben, wir selber eine Sehnsucht haben. So, wie schön war das, oh. Wir brauchen wieder Gottesdienste, wo wir in der Gegenwart Gottes sind, wo wir jubeln und klatschen und jauchzen und freuen und sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Oh, ich will gar nicht mal nach Hause gehen. Pastor, mach nochmals eine Stunde. Häng nochmal was dran. So, meine Seele, warum bist du so betrübt und so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Meine Seele, harre auf Gott. Tränen waren mein Brot bei Tag und Nacht. Und man sagt mir, wo ist dein Gott? Hast du das auch schon, diese Vorwürfe gehört? Wo ist dein Gott? Und du kannst nicht beweisen. Und brauchst auch nicht beweisen. Hör auf zu beweisen irgendwas. Aber deine Seele braucht Lichtblicke. Deine Seele braucht Lichtblicke. Braucht Momente, wo du sagst, das war. Auch wenn es nur 5 Sekunden waren. Es war gut. Wir sahen seine Herrlichkeit. Ganz schnell. Dein Tank ist leer. Ich meine nicht im Auto, in deinem Herzen. Dein Tank ist leer. Deshalb, wir reden so viel heutzutage von Burnout-Problemen oder Syndrom. Sie sind ausgebrannt, die Leute. Der Tank ist leer. Weißt du, du kannst Rolls-Motor haben, du kannst das teuerste Werkzeug haben und so weiter, aber wenn da kein Strom, kein Saft, kein Leben da ist, das ist schrecklich. Weißt du, der Tank ist leer. Selbst wenn du Christ bist, Christ, wie sieht es in deinem Tank aus? Die Bibel sagt, werdet voll Heiligen Geistes. Nicht nur, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Das ist mal eine Frage. Das gehört am Anfang des Christenlebens. Aber werdet voll Heiligen Geistes. Und die Apostel, das war kurz nach Pfingsten, und sie haben für Gott gearbeitet und ausgepeitscht worden, und zwar kommen nach Hause, sie beten, und sie wurden voll des Heiligen Geistes. Wir müssen permanent, wenigstens einmal in der Woche, voll Heiligen Geistes werden. Also wenn du ein gutes Auto hast und viel fährst und viel arbeitest, musst immer wieder nachtanken. Sonst bleibst du auf der Strecke. Und so viele Christen sind geistlich auf der Strecke geblieben, weil sie nicht mehr nachgetankt haben. Die kommen nicht auf diese Transitstraße mehr durch. Die bleiben noch unterwegs. Die kommen nicht zum Ziel. Der Tank ist leer. Und deshalb sagt der Herr Jesus, Matthäus 11, 25 und folgende Verse, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Der Herr weiß, dein Tank ist leer. Die Samariterin, die geht Wasser schöpfen am Nachmittag, ihr Tank war leer. Sie hatte emotionelle Probleme, seelische Probleme waren das. Aber aus dem Wasser kommt nur Wasser raus. Aber der Herr sagt, ich will dir lebendiges Wasser geben, etwas für die Seele. Der Tank ist leer. Erst als Jesus mit ihr redete und ihr Mut zusprach, schöpfte sie Kraft. Und was sonst noch da war. Und ihr Durst wurde erst wirklich gelöscht, als sie Jesu Worte annahm und Jesu Worte umsetzte. Wenn Gott mit dir redet, und das ist, wie der Tank wieder voll wird, wie deine Seele wieder Kraft bekommt, wie deine Seele auffährt wie ein Adler, wie du wieder spürst, da musst du niemand beweisen, wo ist dein Gott. Dein Gott ist hier drin. Den hast du hier drin, das spürst du, das merkst du. Muss niemand sagen, wo ist dein, wenn der fragt, wo ist dein, wenn die Leute fragen, wo ist dein Gott, sagst hier drin. Der ist hier drin, in deinem Herzen. Gott muss nirgendwo anders sein. Gott ist nicht in einer Kirche, und Gott ist nirgendwo. Er ist in deinem Herzen, sag's. Und da muss er wieder, in diesem Tank muss er drin sein. Da ist die Kraft. Und wenn Gott zu dir redet, dann wird dein Durst wieder gelöscht. Und deshalb, ich möchte heute Abend dich einfach einladen, Tank wieder auf. Tank wieder auf. Da, wo du stehst, kannst du wieder tanken. In Bruchteilen von Sekunden kannst du aufgetankt werden. Und das ist, was deine Seele braucht. Sonst brennst du aus. Sonst liegst du da irgendwo wie eine ausgebrannte Hülse irgendwo am Straßenrand. Und so sind die meisten Menschen ausgebrannt. Du hast gegeben, 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 aber nichts empfangen. Die Zeit zum Empfangen ist in der Gemeinde. Deshalb brauchen wir einmal in der Woche wenigstens einen Gottesdienst, wo wir auftanken. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns tanken. Halleluja, Vater, wir wollen auftanken heute. Wir wollen zu dir kommen und du sagst, wer zu dir kommt, der wird erquickt, der wird nicht arm und leer und nackt gelassen werden. Und du gibst uns Öl und in unserer Lampe. Herr, du wirst bald kommen. Wir wissen, dein Kommen steht vor der Tür. Und wir brauchen Öl in unserer Lampe und noch ein Zusatzkanister, damit wir auch, wenn du verziehst oder Schwierigkeiten kommen und es unmöglich wird und schwierig wird, dass wir wieder auftanken können, unsere Lampe nachfüllen können. So viele Christen, Gott zeigt mir diese Tage oder hat mir diese Tage gezeigt, so viele Christen ihre Lampen verlöschen, weil sie zu wenig Öl haben, die haben Tanken vergessen. Die haben alles getan, sie haben ihr Auto poliert, sie haben alles perfekt in ihrem Wagen, aber sie haben keinen Sprit, sie haben keine Kraft, sie haben keinen Treibstoff. Du brauchst den Treibstoff des Heiligen Geistes. Vater, schenkt diesen Treibstoff, damit wir geben können und nicht müde werden, damit wir laufen können und nicht müde werden, damit wir nicht uns verausgaben unnötig und nur auf Reserve fahren. Oh Gott, vergib uns dieses ganze Reservefahren. Wir brauchen nicht Reserve, sondern wir brauchen den vollen Tank aus der Tankstelle des Heiligen Geistes. Halleluja, Jesus, gib uns frisches Wasser, frisches Brot, gib uns diese göttliche Kraft, sonst versagen wir, sonst schaffen wir nicht bis zum Berg Gottes, sonst erreichen wir nicht unser Ziel. Herr, du hast Großes mit uns vor, mit jedem Einzelnen. Jeder Einzelne hat eine Berufung von Gott für sein Leben und wir sind hier auf dieser Erde und wir müssen hier unser Bestes geben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dein Wort sagt, ihr sollt Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Herr, ich will heute voll werden von der Kraft des Heiligen Geistes. Heb deine Hände auf zum Himmel und sag, mein Gott, ich will voll werden. Voll, voll, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit. Ich will voll vom Leben Gottes sein. Ich will voll vom Frieden Gottes sein. Tanke, tanke in deinem Leben jetzt und einfach atme und sag, Gott, so wie ich jetzt einatme, wie ich die Luft in mir aufnehme, so möchte ich deinen Geist in mir aufnehmen, so möchte ich deine Herrlichkeit in mir aufnehmen. Ich möchte einfach mich verlieren in deiner Gegenwart. Halleluja, Halleluja. Meine Seele schreit nach Wasser. Versuch einmal zu schreien, so wie David tierisch nach Gott zu schreien. Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben. Oh Gott, wenn du nicht beistehst, falle ich, da erreiche ich nicht das Ziel, aber weil du da bist. Oh Gott, und solange du da bist, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Da ist mir alles wurscht und alles egal. Vater, ich danke dir. Oh Herr, ich darf nach diesem Wasser lechzen. Ich darf nach diesem Wasser lechzen. Und Heiliger Geist, hilf, dass die Menschen, wo sie auch diese Predigt hören, dass sie Verlangen bekommen nach dem Heiligen Geist. Oh, Glory, 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 Glory. Halleluja, Halleluja. Ich danke dir, Vater. Tanke jetzt. Der Herr hat genug Sprit für dich. Dein Leben braucht Energie. Dein Leben braucht Gottes Kraft. Oh, damit du gehst und nicht müde wirst. Damit du deine Arbeit verrichten kannst. Damit du Gutes tun kannst. Werde voll Heiligen Geistes, da wo du stehst. Lass dich blockiert. Lass los. Sag dem Vater, ich übergebe es dir. Halleluja, Halleluja, lass los.
Jesus, machst den Weg für.
Übernimm du, Heiland. Nicht, dass hier die Gemeinde, die Geschwister, die Freunde, der Pastor oder wer es auch immer ist, nicht, dass sie das machen, sondern du machst es, Herr. Du bist der Töpfer und wir sind der Ton. Halleluja, Halleluja, du bist der Töpfer. Halleluja, du formst uns und du gibst uns Format. Wir müssen uns nicht profilieren. Du gibst unserem Leben das Profil, das nötig ist. Halleluja. Und du bringst unsere Seele zur Entfaltung, dass wir aufgehen zum Lob Gottes. Halleluja. Danke, Jesus.